ESP Guitars präsentiert
Dear of the Dark.
Wie findest du denn die Sound of Silence Coverversion von Disturbed, Alter? Da hab ich ihn, Alter. Kennst du den Song?
Ja, na klar, Alter.
Bisschen verbimselt noch der gute Simon heute Morgen, ne?
Mhm, bisschen, ja.
Simon hat sturmfrei, hat er gerade erzählt. Also dementsprechend nehme ich an, hängst du ein bisschen in sein, weil Party, nehme ich an, ne?
Ja, natürlich, ja. Ich habe seit gestern Abend sturmfrei. Es ist natürlich, das ganze Haus ist in Koks neu gestrichen quasi.
Geil, was schön. Ja. Kokainweiß, mit so einem leichten, schönen chemiegelben Glimmer drin.
Genau. Muss ja gestreckt sein, ordentlich.
Wie darf man sich das vorstellen, Simon alleine zu Hause? Wie ist das so?
Ja, nicht so spannend, weil ich ja eh schon Mittwoch fliege, bin ich so ein bisschen im Stress. Ich muss noch so viel machen und arbeite deswegen viel. Und ansonsten bin ich heute schön um 6 aufgestanden, habe geduscht und bin dann zum Coffeeshop gefahren, stand da Punkt 7 zur Eröffnung auf der Matte, damit ich mit dem Kaffee wieder nach Hause fahren und mich vorbereiten kann auf unsere Folge.
Kurze Frage, ja, vielleicht ein bisschen reißerisch, aber warum kochst du eigentlich keinen Kaffee zu Hause?
Ich habe eine Zeit lang Kaffee zu Hause getrunken und trinke ich dann viel mehr Kaffee, was ich irgendwie nicht unbedingt will. B, habe ich mir dann irgendwann gesagt, so weißt du was, wenn Kaffee, dann richtig Gönnung, dann gibt's morgens einen schönen, richtig guten Kaffee und dann trinke ich aber auch nur einen am Tag.
Und aber richtig Ami-Style, also jeden Morgen ins Auto, um sich einen Kaffee zu holen, ne? Das ist ja der Wahnsinn.
Oder zu Fuß.
Ja, aber lieber ins Auto eigentlich, weil komm, wir sind hier nicht bei armen Leuten, ne? Die Leute sollen das auch sehen, dass man für einen Kaffee ins Auto steigt.
Das
mit
natürlich.
Großem Greta Thunberg Heck neben unter dem Böse Onkels Aufkleber in der Heckscheibe.
Ja, Fenster werden runtergekurbelt und laut Musik gehört, damit die ganze Nachbarschaft weiß, Simon holt Kaffee.
Onkels Heckscheiben, Aufkleber werden nie alt. Du bist ja in der Tuning-Szene, so weit kann man ja gehen.
Nee, kann man nicht, aber...
Doch, aber können wir mal, Simon ist Autofan, also ist für mich eins das Gleiche, so 1:1. Hattest du jemals so eine Phase, wo du dir von irgendeiner Band oder sonst was irgendwie einen Aufkleber in die Heckscheibe geknallt hättest?
Nein, aber ich habe so einen total geilen Wahlborg-Sticker. Ah, der liegt hier auch.
Da ist er.
Sieht man natürlich jetzt nicht viel, wenn ich den in die Kamera halte, weil das so weiß auf weiß ist, aber es ist einfach so das weiße Wahlborg-Logo. Ich muss nochmal Andi fragen, hier unseren korrekten Merch-Drucker. Der hat mir nämlich diesen Wahlborg-Sticker mitgebracht und ich muss nochmal erfragen, ob das so ein Transfer-Sticker ist, denn dann würde ich den eventuell auch in mein Auto kleben, in die Seitenscheibe rein.
Also so weit geht die Liebe dann doch, ja. So, also ich habe ja, nämlich heute, der Grund, warum ich frage, ich habe von meinem Kumpel Strom, Grüße gehen raus, heute ein schönes Video gekriegt. Er fuhr mit dem Fahrrad durch Schwachhausen, der eher etwas reichere Stadtteil in Bremen, ja. Entschuldigung. Und da fuhr er an so ein Auto vorbei und er hatte einen großen Manta-Heckscheibenaufkleber drin. So wirklich auch groß, ne? Also stellen sich jetzt zwei Fragen auf, so tun sich da auf. Erstens ist es natürlich kein offizielles Merchandise, also möchte ich fragen, wo kommt dieser Aufkleber her? Ja, das geht schon mal gar nicht. Macht euch auf eine Flut von Anwaltschreiben bereit. Die zweite Sache ist, wer ist das? Also ich glaube nicht, dass es noch mehr Leute gibt. Meldet euch bitte, mich würde sehr interessieren, wer so Panne ist und sich einen Manta-Heckscheibenaufkleber ins Auto knallt, würde mich sehr interessieren. Und drittens natürlich Congratulations zum geilen Geschmack. Also ich glaube, das war auch eher so ein kompaktes Auto, wie sich das gehört. So, also ich hoffe mit Bassrolle und solche Geschichten.
Aber siehst du, es doch eine Nische im Markt. Ihr könnt auf jeden Fall noch Heckscheibenaufkleber verkaufen in eurem Merch-Store.
Das Lebensgefühl von uns ist da, also das transportieren wir schon gerne, so dieses Tuning und weißt du, einer für alle und so unser Sonntagabends auf oder so, lieber spät nachmittags irgendwo auf dem Dorf auf dem McDonald's Parkplatz treffen, um so, das ist doch so, wo so Tuning-Leute sich normalerweise treffen, oder?
Ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich sag mal, da ihr ja offensichtlich die Band mit den Heckscheibenaufklebern seid, müsstest du das eigentlich besser wissen, ja.
Korrekt, ja. Sind wir offiziell jetzt, auch wenn es kein offizielles Merch ist, sind wir das jetzt offiziell.
Ja.
Und von wegen, du fliegst schon Mittwoch, ich flieg schon übermorgen, deswegen frag mich mal nach Stresslevel. Hier ist auch Stress in Tüten angesagt, denn der Grund, warum wir fliegen, wir haben es jetzt mehrfach wiederholt, wir wiederholen es jetzt nochmal für euch. Wir sehen uns am Samstag, Ende September, was ist das? Der 27. oder der 28. ist es, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Auf jeden Fall der letzte Samstag im September sehen wir uns beim Guitar Summit in Mannheim. Um 12.30 Uhr sind wir auf der Bühne und machen Live-Panel, Live-Podcast, 30 knackige Minuten Gear of the Dark mit dem Thema Krieg der Welten, analog versus digital. Ein Thema, was bei uns auch in unserem Kosmos niemals alt wird. Bringen wir auf die Bühne, denn es gibt einfach so viel zu erzählen in dem Segment. Ich freue mich drauf, Simon. Wie ist bei dir? Außer dem Stress im Vorfeld?
Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch grundsätzlich mal wieder nach Schland zu kommen. Und ja, mit der Familie und Freunden abzuhängen.
Wir beide in Mannheim, Alter.
Ja, Mannheim wird natürlich nie wieder so sein, wie es mal war, wenn wir mit der Stadt fertig sind.
Für keinen.
Ja, für keinen, das muss man sagen. Aber
also die Jungs von Gear of the Dark marschieren ein.
Ja, jetzt läuft der Hund rum. Ist geil. Gefällt mir richtig gut.
Ja, Simon, wir hatten eben gerade eine Verzögerung, weil er sagte so, dass der Hund bei ihm Stress macht. Jetzt fängt der Hund natürlich, wir sind 3 Minuten auf Sendung und jetzt fängt der Hund Stress zu machen. Du musst ihn, ich habe doch schon mal gesagt, du musst ihm entweder Schuhe anziehen oder die Fingernägel oder die, wie sagt man, die Pfotennägel, die Dinger abtrennen. Trimmen, ach, ihr wisst, was ich meine.
Also ich trage jetzt mal die Hündin runter und pack sie da vor den Kamin. Ich hoffe, das läuft dann.
Ja, gut, vor den Kamin. Ich unterhalte die Leute hier. Jetzt, wir sehen, wie Simon sich auf den Weg macht. Die Sonne scheint in seinem Büro. Man sieht Platten, aber nicht so viele Platten wie sonst. Das Geschäft läuft also gut. Das Label scheint gut zu flutschen. Man sieht die Platten, man sieht verpackte Platten. Die müssen wohl offensichtlich noch rausgeschickt werden. Was mir fehlt, ist ein Bild von uns beiden. Freundschaftliche Momente. Naja, können wir ja noch dran arbeiten. Jetzt trägt er den Hund runter. Ich frage mich, wie schwer so ein Hund ist. Ich trage meinen Hund nie, der hasst das. Aber auch zugenommen, unser Hund. Wie es immer so ist, ne? Alter, stell dir mal vor, ich würde den Podcast alleine machen, dann kommt es ja gar nicht klar. Ohne Themen und so, sondern einfach wie Bernd das Brot, wenn man so im Weltraum so rumschwebt, irgendwie nach Sendeschluss. So stelle ich mir das vor. Wie lange braucht der? Ich frage mich, ob er zurückkommt. Simon? Bring mal einen Kaffee mit. Setz dich wieder ins Auto. Und du hast Zucker vergessen. Setz dich nochmal ins Auto und hol Zucker. Ich wünschte, das wäre hier öffentlich-rechtlich und wir würden für jede Minute hier bezahlt werden. Das würde mir gut gefallen. Allgemein sollten wir eine Art Tagesschau hier vielleicht auch machen. Mit alternativen Medien und alternativen Fakten sind ja beliebt in den USA mittlerweile genauso beliebt wie, also in Deutschland genauso beliebt mittlerweile wie in den USA. Die Welt hat sich entschieden, einfach noch mehr durchzudrehen. Man darf gespannt sein. Tja, Simon, ich glaube, der ist echt abgehauen. Naja. Was wollte ich denn schon immer mal erzählen, wenn Simon nicht dabei ist? Ich habe Simon noch nie nackt gesehen. Stört mich eigentlich. Eigentlich ist mir das wichtig, dass ich meine Freunde alle mal irgendwie nackt sehe. Und dass die mich auch nackt sehen. Irgendwie fühle ich mich dann besser. Aber ich kann das natürlich nicht erzwingen. Also ich meine, ich könnte, aber ist das okay? Das ist immer so, das Wort übergriffig ist auch so ein sehr angesagtes Wort gerade. Ich glaube, Leute, Freunde zu zwingen, vor einem nackt zu sein, wäre übergriffig. Da ist er wieder. Ah, Simon, hey, willkommen zurück.
Na?
Warst du wieder im Auto, hast noch Zucker geholt?
Senf.
Noch schnell, Senf im Coffeeshop. Naja, da sind wir ja wieder. Hallo Simon, welcome back.
Ja, hallo.
Also, wo waren wir stehen geblieben? Ja, Mannheim wird nie wieder das Gleiche sein.
Genau.
Mannheim, ja, oh gut, also freut euch drauf. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Daniel von Lichtlärm hat mir heute gesagt, dass ein paar Leute tatsächlich aufschlagen, um uns zu sehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, das wird nicht wie so ein Blockflöten-Vorspielen in der Grundschule, wo dann nur die eigenen Eltern sitzen. Aber selbst wenn es so ist, wir machen das Beste draus. Wir haben Bierdurst mitgebracht und ein bisschen sogar thematischen Inhalt. Wir werden sehen, was passiert. Guitar Summit, Here We Come, Gear of the Dark. Unsere Live-Premiere, verpasst es nicht. Ende September, 27. bis 29. glaube ich. Noch habt ihr Zeit, euch auch Karten zu holen, um uns da zu treffen. Und Shake Hands und so eine Scheiße. Geschenke übergeben, Hugs, Brother Shakes, ihr wisst, wie es läuft.
Genau das, ich hätte es nicht schöner sagen können.
Genau, und ich habe aber auch volles Programm in Deutschland. Viel zu tun. Ich kann und darf noch nicht genau erklären, was Phase ist, was ich da machen muss. Aber es kommt Großes auf euch zu, wie immer. Und ansonsten, ja, was gibt's sonst Neues? Simon, Quad Cortex gesehen, endlich im Nano-Format. Da, sag mal ein paar Takte.
Ja, das ist natürlich...
Das Internet steht Kopf, es regnet Hate.
Ja, tatsächlich. Ja, ich sag mal so, ich find's sehr limitierend. Weißt du, was die eigentlich hätten rausbringen sollen? Wäre ein Gerät, was einfach die Sounds der Plugins abspielt. Sprich, du gehst...
Zwei von denen sind mittlerweile sogar kompatibel mit dem Quad Cortex.
Richtig, genau. Mit dem großen für dreimal so viel Geld wie diesem Nano Quad Cortex. Ja, aber ich sag mal so, stell dir vor, du könntest in diesen Plugins einfach dein Preset speichern und das dann auf dieses neue Pedal transferieren und es spielt dann diesen Sound quasi ab. Das wäre, finde ich, aber kann halt dann sonst nicht so viel. Ja, das wäre, finde ich, eine coole Sache gewesen. So ist es ja so, wenn ich es richtig verstehe, du hast eine Fixed Signal Chain. Das heißt, du hast so fünf Blöcke irgendwie. In der Mitte ist die Capture. Es kann auch nur Captures abspielen, nicht andere Profile, die man sonst auf dem Quad Cortex hat. Also ich finde, es ist eine sehr...
Also es ist eigentlich dafür ausgelegt, nur sein eigenes Gear zu capturen und dann halt quasi eine Kurzversion davon mit auf die Bühne zu bringen. Aber das ist halt tatsächlich sehr, sehr kurz gedacht, wenn ich das richtig verstehe. Weil ich glaube, dass immer noch der überragende Großteil aller Quad-Cortex-Kunden, wie auch Tonex, tatsächlich eher entweder auf Dritt- bzw. Fremdprofile zurückgreift oder halt einfach auf das, was schon im Amp ist oder halt hofft seit Jahren, dass endlich die Neural Plugins irgendwie alle auf dem Quad-Cortex funktionieren. Aber Leute, die tatsächlich, viele Leute kaufen sich ein Quad-Cortex, weil sie halt auch einfach kein geiles Gear haben zum Capture.
Soweit bin ich jetzt nicht eingetaucht, aber man wird doch sicherlich auch Captures von Dritten auf dieses Gerät packen können, nicht nur seine eigenen. Oder?
Das funktioniert auf jeden Fall. Ja, ja. Aber es geht ja auch darum, irgendwie, dass irgendwie die ganzen Profiles, hätte ich fast gesagt, es macht halt einfach kein Modeling in dem Sinne.
Ja, ja, genau. Es macht null Modeling und schon gar nicht kannst die Sounds der Plugins abspielen. Also ich glaube, genau, so ein Plugin-Player, eine Hardware-Version dieser Plugins, das wäre wahrscheinlich der Burner gewesen. So. Und dann, ich habe auch noch weiterhin gesehen, dass man nicht gesplittete Signale rausschicken kann. Das heißt, du kannst nicht irgendwie ein Signal rausschicken mit einer Boxensimulation direkt ans FOH und ein anderes dann in deinen Amp ohne Boxensimulation. Geht auch nicht, finde ich, ist unfassbarer, also gerade für live unfassbarer Schwachsinn. Fällt mir nicht so richtig viel zu ein.
Was mir gefällt an dem Gerät ist tatsächlich, dass man anders als beim Tonex das wirklich auch weiterhin das Capture nur mit dem Gerät machen kann. Also, ne, du brauchst jetzt irgendwie keine extra Soundcard und so, das ist natürlich geil. Leider hat das überhaupt kein Display, das Ding. Nicht mal das kleinste. Das heißt, dass du am Ende des Tages doch eine App brauchst, die du, und ich hasse nicht so sehr wie Gear, was man mit einer App steuern muss.
Ja, so, geht mir ähnlich.
Es wird einem immer noch als heißester Scheiß verkauft, so Bluetooth, dies und das. Alter, Leute, es ist 2024. Ich bitte euch. Mhm. So, das ist wirklich das allerletzte, wenn man so Gear es hatte ja TC Electronics auch mit ihren Hallgeräten so immer, dass man irgendwie so das Telefon an die Pickups halten konnte und dann spielt es so ein Code ab und damit bringt man sich dann neuen Hall-Logarithmus irgendwie auf das Gerät. Laberaber, lass mich mit Telefon in Ruhe. Naja, egal. Ich wollte nur fragen, ob du es gesehen hast.
Wo wir schon über Autos gesprochen haben, es ist genauso wie bei Autos, wo jetzt alles in so einem Touch-Display ist, wo du nicht mehr die Lautstärke deines Songs oder die Klimaanlage
fürchterlich
ohne Knöpfe umstellen kannst, finde ich auch so total überflüssig. Findet auch keiner geil. Da gibt's auch seit Jahren irgendwie Gegenwind von Leuten, die diese Autos dann kaufen irgendwie, aber es interessiert keinen. Es wird einfach weitergemacht und das gleiche gilt für Apps, mit denen man alles kontrollieren muss. Geht mir auch total auf den Sack, ey.
Scheiß Telefon.
Scheiß alles.
Scheiß alles. Ja, lass uns das Intro kurz halten. Ich möchte noch kurz eine Empfehlung ausgeben. So, ich bin late zur Party. Geht mal alle bitte auf hackebeirecordsbandcap.com. Die haben vor ein paar Monaten eine Compilation rausgemacht. Blastrufe BRD. Jeder Deutschpunk-Fan wie ich wird wissen, es bezieht sich auf die Schlachtrufe BRD-Platten und so. Es ist halt einfach ganz viele geile Grindcore-Bands, covern alte Deutschpunk-Klassiker. Gibt es auch als Tape angeblich noch zu bestellen. Die ersten Auflagen sind ausverkauft, aber natürlich, also solltest auch du dir mal reinziehen, Simon. Ich schicke dir nachher einen Link, es macht großen Spaß, Blastrufe BRD von Hackebeil Records. Ich habe dir jetzt gerade mal angeschrieben, ob sie vielleicht tatsächlich noch ein Tape für mich haben. Hört euch das an. Habe ich vor Wochen schon entdeckt, wollte ich eigentlich immer mal erwähnt haben.
Sehr gut, ja.
Sehr gut, sehr gut. Apropos Geld.
Ja, genau, apropos Geld, da wir schon die ganze Zeit über Geld sprechen. Wir haben Zuwendungen in unserer Bierkasse bekommen. Und zwar von Dennis Poschmann. Moin ihr beiden, auf den 100. an Bayern per Penunsen, damit ihr euch mal wieder schön ein paar Weichblechgeschosse durch die Gurgel flanken könnt. Grüße gehen raus an meine Jungs von Etalux und an meinen Bestie Cunning, der mir euren Podcast vor Jahren empfohlen hat. Weiter so und auf die nächsten 100 Folgen. Grüße aus Hannos Hometown Poschi. Da ist er mit dem Heckscheibenaufkleber.
Da ist er. Ja, Grüße gehen zurück. Am Poschi kenne ich schon bestimmt 20 Jahre. Hat früher mit meiner besten Freunde Cunning zusammen in einer Band gespielt mit dem legendären Namen Straight Hate Project. Die hatten sogar einen DJ und so. Ja, es waren die Heydays von New Metal mit DJ und so. Also ich glaube, dass Poschi da mitgespielt hat. Ich sag jetzt nichts Falsches. Danke für die Grüße. Grüße gehen raus an Cunning. Ich behaupte ja oft, Cunning ist übrigens der Typ, der Edward Faxehände erfunden hat.
Oh,
ne?
Sehr gut.
Beziehungsweise behaupte ich, dass er es erfunden hat. Er hat es auf jeden Fall in Bremen groß gemacht, so falls es jemand anders erfunden haben sollte. Ich glaube aber nicht. Und ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass Cunning das erfunden hat. Grüße an Poschi und Cunning. Ich freue mich. Cunning, Alter, Sonntag. Ja, Sonntag sehen wir uns. Cunning und ich sind tatsächlich für Sonntag. Ich fliege Samstag abends los und wir sind für Sonntag Abend schon original an unserer Lieblingstanke in Bremen verabredet, Alter.
Ja, Tradition, was soll man machen, ey?
Die gute alte Total am Ostern. Da könnt ihr mich rumhängen, Asseln sehen.
Sehr schön. Daniel Sturm. Moin, hier ein paar Taler für das Eselbier. Simon hat in Berlin auf der Nightmare Eurotour von meinem Bandkollegen Mark eine Carnal Tomb Platte in die Hand bekommen mit den Worten Death Metal aus Spandau. Lag diese bereits unter der Nadel? Und hier kommt jetzt Eigenwerbung. Wir sind vom 9.10. bis 23.10. mit Engulfed auf Europa-Tour und haben auch einige Deutschland-Dates. Vielen Dank für euren Podcast und großen Dank an Simon. Anfang 20 war ich ein W-Farm-Ultra. Die Voyeur lief bei mir bis zum Erbrechen und die Facebook-Gruppe Dissonant Network, hieß die so, hat damals neue Welten für mich eröffnet. Ich hatte das Glück, mit meiner alten Band Eradicated zwei Shows der W-Farm-Abschiedstour zu supporten. Dabei habe ich leider vergessen, mir den Gummiaal signieren zu lassen. Mach weiter so. Grüße aus Lübeck. Cheers, Daniel. Ja.
Strong, ja. Simon, Butter bei die Fische.
Klar lag die Platte schon auf der unter der Nadel und ja, Death Metal aus Spandau. Ich meine, besser geht's nicht.
Alles klar, geil. Ja, besten Dank für die Zuwendung und ja, also geht alle und supportet die Death Metal aus Spandau. Ihr wisst Bescheid.
Genau. Spandau ist das neue Tempa. Ja, nur dann
wieder. So weit kann man gehen, aber ja. Das sag ja ich zum Beispiel nicht erst seit gestern.
Ja, nicht, das stimmt wohl, ja. Johannes. Moin, ihr Weichspüler. Ich habe zwar nur noch einen Monat einen Arbeitsvertrag und festes Gehalt, aber zwei Tacken habe ich noch für euch.
Nice.
Auch wenn es jetzt schon eine Weile her ist. Wie viele andere habe ich auch den großen Fehler gemacht, in die Suffer von Bad Religion reinzuhören? Einmal und nie wieder. Definitiv mein Platz zwei der größten musikalischen Ungenüsse aus diesem Podcast. Nur noch getoppt von den ehrenlosen Van Canto. Nach dem Erlebnis mit der Suffer musste ich mich erstmal 3 Tage in meiner Wohnung verkriechen und habe mich gefragt, wie ich die Lebenszeit wiederbekomme, die ich beim Hören verschwendet habe. Dabei lief die Ordo ad Caro von Mayhem. Geil. In Dauerschleife, um meine Musiksynapsen wieder auf normal Null zu kalibrieren. Reingehauen und Kuss auf die Stirn.
Ja, Kuss auf die Nuss gehen zurück. Johannes kann es. Du weißt es auf jeden Fall. Du weißt, wo der Hase läuft. Er hat's drauf. So weit können wir gehen. Ja, tut uns leid wegen der Suffer. Wir wollten das nicht. Also wir müssen uns jetzt langsam mal selber ankreiden, dass wir den einen oder anderen, die ein oder andere hier schon ins Unheil gestürzt haben. Ja. Mit dem Spruch, hört sie euch einfach selber doch mal an.
Ja.
Weil ich wusste gar nicht, dass man so viel Unheil anrichten kann.
Stimmt, ey. Ein großes Debakel. Jürgen Bischoff. Moin, ihr Ferkelwemser. Anbei eine kleine Spende, um euch ein lecker Bierchen zu snacken. Danke für die tolle Unterhaltung. Grüße geht raus an Maxen, ohne den ich nicht wüsste, dass es euch gibt. Und euch einen schönen Gruß aus Würzburg.
Würzburg, nice. Ja, Grüße gehen zurück. Vielen Dank.
Ja, Benedikt Steiner. Tag, ihr undichten Brunskübel. Eine kleine Spende, damit ihr nicht immer das Recyclingbier aus dem Proberaum Pisseimer schlürfen müsst.
Oh, der gute alte Pisseimer. Da hatte ich doch so eine Story erzählt.
Ja, hattest du, genau. Dann die nächste Spende ist von The Shattered Mind Machine. heißt wahrscheinlich mit Echtnamen Rudi oder Rolf. Ja. Ja. Ich grüße ganz herzlich meinen Zechbruder Dan Thundersteel, der bald seinen 30. feiert und sich dazu sicher einige kühle Stangen hinter die Birne kippen wird. Ja.
Ja, Grüße gehen raus, Grüße gehen zurück und Grüße werden dankend angenommen.
Genau. Ike, wie schon Albert Camus gesagt hat, ist nicht die Bocki für die Tanke, was der Aal für die Weltmeere ist. In diesem Sinne noch ein paar fixe Ergüsse für den Toilettengang. Den braunen Porsche einparken, einem guten Freund die Freiheit schenken oder kurz und bündig schachten, ihr Penner.
Ja, das ist so Toilet-Humor. Das ist bei manchen Leuten total angesagt. So, das ist für die das Allerwitzigste. So Toilettengang, ne? Mhm. Das kam bei mir nie so richtig an. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich schäme mich einfach zu sehr für meinen eigenen Körper und die Körperfunktion. Aber das war nie mein Humor. Aber wir sind hier ein offenes Ventil für eure geistigen Ergüsse. Dementsprechend haben wir natürlich auch Platz für diesen Unrat. Ja, ich hoffe, es geht dir gut, mein lieber Freund.
Jan Schöning.
Warum kann ich dir noch eine Frage stellen? So, du bist ja Autotuner und du bist ja auch riesiger Gore-Grind-Fan und so. Was ist denn, und Porn-Grind und so, warum haben Grindcore-Bands auch diese Affiliation, diesen Hang zu so Toilettenhumor? So,
keine Ahnung.
Weißt du? So, aber du weißt genau, was ich meine, oder?
Mhm.
Alles so scheiße, Pisse, so total ultra lustig. So. Ich peil's nicht.
Es gibt eine Grindcore-Band, die heißt Bathtub Shitter.
Ja.
Ja. Fällt mir nicht viel zu ein. Nee, kann ich ehrlich gesagt auch nicht mitreden. Ist auch tatsächlich nicht ganz mein Humor. Jan Schöning, moin ihr Klappspaten. Bisschen enttäuscht, dass die Jubiläumsfolge sich nicht ausschließlich um mich gedreht hat, aber man kann wohl nicht alles haben. Auf die nächsten 100 fleischige Grüße, Jan, aka heftige Mettwurst.
Heftige Mettwurst, da ist er wieder, die heftige Mettwurst. Ja, gut, es hat sich nicht komplett um dich gedreht, aber du hast wie kein Zweiter diesen Podcast gedreht. Also du geprägt. Erst kommt die heftige Mettwurst, aka du, und dann kommt ganz lange nichts, und dann kommen Simon und ich, und dann kommen Bad Religion.
Und dann Aal und Senf.
Ganz genau.
Moritz Kaprolat, für Aala Gelee braucht ihr ein Aal geräuchert, 12 Blatt Gelatine, 1 Liter Billigbier, Gelatine natürlich, 1 Liter Billigbier, Bier aufkochen, Gelatine in kaltem Wasser lösen, abtropfen und ins heiße Bier. Den Aal mit dem Biergelee in eine Form, Aal sollte bedeckt sein und kühlen bis fest. Happy Vomiting. Ansonsten, wo bleibt die Buzzy-Folge? Kuss zum Schluss, macht weiter so.
Wird direkt heute nachgekocht, also so viel kann man mal versprechen. Ja, Buzzy ist, das steht nicht so gerne im Rampenlicht. Also wenn ihr den treffen wollt, müsst ihr den in freier Wildbahn sehen, mit Pilsette in der Hand irgendwo. Das passiert nicht selten.
Außer natürlich, wenn er in der ZDF-Mediathek vor der Kamera steht.
Ganz genau, ich glaube, er hat auch gerade wieder was abgedreht, so irgendwie hat er erwähnt. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Also anscheinend doch fürs Rampenlicht gemacht, der Gute.
Das auf jeden Fall, ich glaube einfach nur nicht für uns.
Ja, er ist sich zu fein dafür. Mike Müller, @Simon, Medusa, Death Knob oder das Original. Egal, was ich vor oder hinter den Camper klemme, es klingt nicht so, wie es soll. Liegt das an meiner eher durchschnittlichen Intelligenz oder ist die Verschwörungstheorie wahr, dass HM2 und Camper nicht so richtig zusammenpassen wollen? Grüße gehen raus an Alex Primitive, den heftigsten Huso im mittleren Schwarzwald. Anbei etwas Kohle für Tool-Merch.
Huso ist auch ein so schönes Wort. Aber das kam natürlich slick as fuck, ja. Ne? Der größte Huso und hier noch anbei Geld für Tool.
Ja, richtig gut. Ja, zur Frage, ich kann es so genau ehrlich gesagt nicht sagen, denn ich habe ja den Death Knob auch nur sehr, sehr minimal aufgedreht, so 5%, 10%, keine Ahnung.
Manchmal vielleicht auch 6 oder 7.
Kann sein, 9, 4. Ich muss aber auch dazu sagen, dass mir aufgefallen ist, dass es aufgenommen gut klang, sprich, wenn du mit dem Camper dann direkt ins Interface bist und dann den Death Knob davor geschaltet hast, dann hat es sehr gut geklungen. Durch mein Cab, weil ich auch überlegt habe, das dann live so zu spielen, klang es irgendwie scheiße. Also von daher, habe ich die Lösung auch nicht. Aber im Grunde genommen, es handelt sich ja wirklich nur um eine EQ-Kurve. Wenn du den EQ also nachempfinden willst, einfach mal studieren, wie die EQ-Kurve von einem HM2 aussieht und dann mit dem Camper internen, mit den 43 EQs, die du da in deiner Signalkette schalten kannst, kann man diese Frequenz vielleicht auch Camper intern schon irgendwie in den CR-Sound reindrehen. Möchte ich jetzt zumindest mal meinen.
Da bin ich mir ganz sicher.
Ja, von daher einfach mal das probieren, wenn man zum
Löwenzahn.
Genau. Löwenzahn für Amps. So, Johannes Traxler. Moin, ihr Lappen. Eine Spende für die Bierkasse, damit ihr euch mal ordentlich einen in den Speicher knattern könnt. Ich grüße Armin und Peter. die bei mir in der Band, dessen Namen euch überhaupt nichts angeht, spielen. Sehr gut. So,
so macht so wollen man das. Wir euch haben, Leute. Ey, lasst eure Bands zu Hause. So, ne? Ja. Wir, ihr seid, wir wollen euch hier, wir wollen die Privatpersonen kennenlernen, nicht eure Band.
Mhm. Jan Loges, Fidi grüßt Glasgow, Comascale. Jan aus Twistring.
Good old Twistring. Do the twist.
Die nächste Spende, auch sehr interessant, nimmt Bezug darauf irgendwie. Piotr Kowalski, Glasgow Comascale, grüßen Fidi. Piotr aus Glasgow.
Okay, wow. Fast ein bisschen wie so eine Chiffre-Anzeige, wie so Leute, die sich finden und dann in Cafés verabreden für einen Flirt.
Konspirativ. Der
vielleicht auch mehr werden könnte.
Ja, oder es ein ist so eine Stasi-Aktion, wer weiß.
Das kann auch sein. Wir sind für alles zu haben. Ich habe ja neulich schon gesagt, dass ich riesiger Scientology-Fan auch bin.
Ja, auf jeden Fall. Stasi und Scientology sind meine zwei Lieblings-Sachen.
Ja, das sind meine beiden Hobbys. Meine Hobbys sind Stasi, Scientology und Magnete.
Und Uhu.
Ja, nicht Uhu. Ich bin gar nicht mal so ein riesiger Uhu-Fan. So, obwohl ich gute Uhu-Mützen habe. Aber ich habe heute schon, allein wieder heute, habe ich mit geilem Sekundenkleber gespielt. Alter, habe mir direkt die Finger aneinander gebackt. So, aber habe auch schon was Amtliches zusammengeklebt heute. Also ich, kleben ist das Beste.
Okay, verstehe. Ja, du hast ja schon den Quad Cortex angesprochen. Wollen wir noch ein bisschen mehr über Gear sprechen?
Warum nicht? Mir hat ein Vögelchen gezwitschert. Es hat Post im Hause Havemann gegeben.
Das ist korrekt, ja. Ich habe eine Gitarre zugeschickt bekommen von ESP zum Testen. Und zwar handelt es sich um eine LTD XJ1. HT. Um das mal zu entschlüsseln, zu dechiffrieren, es handelt sich genau gesagt um eine Jazzmaster-Form.
Nice.
Da rennt man bei mir natürlich offene Türen ein und als hätte man die Gitarre...
Als Jazz-Fan.
Als Master vor allem, als Jazzmaster. Ja, da, so kennt man mich ja. Aber man rennt mit dem ganzen Ding offene Türen ein bei mir, denn es handelt sich nicht nur um eine Jazzmaster-Form, sie ist auch schwarze Sandblasted Esche und ein Single-Pickup. Also eine Simon-mäßige Metal-Jazzmaster. Eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen.
Sechs oder sieben Saiten?
Sechs hat die.
Fantastisch.
Ja, fantastische Gitarre tatsächlich. Das, du nimmst es mir schon vorweg. Ja, also Swamp Ash Buddy, dann hat die so ein Fishman Fluence Classic, glaube ich, drin. Und dann einen Roasted Maple Neck mit Ebenholz-Griffbrett. Und ich muss sagen, Roasted Maple fühlt sich ziemlich geil an. Wirklich smooth.
Was kostet der Lachs?
Der Lachs kostet hier in den USA $1,499. Es ist diese Deluxe, LTD-Deluxe-Qualität, also Tausender-Serie und so. Ich weiß gar nicht, wie viel die in Deutschland kostet. Richtig geile Klampfe, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen überrascht. Die ist etwas schwerer, als ich von Sumpfesche erwarten würde. Hat allerdings den Vorteil, dass das Risiko bei einer Jazzmaster ist so ein bisschen Kopflastigkeit, ist bei der irgendwie überhaupt nicht gegeben, weil der Korpus ziemlich heavy ist. Hals, Thin U Profile, immer komfortabel, aber der hier ist auf jeden Fall mehr chunky als an anderen ESPs, die ich habe mit Thin U Profile.
Ich hatte also noch nie eine ESP oder eine LTD in der Hand, die nicht sich geil gespielt hat. Mhm. Also so weit kann ich auf jeden Fall gehen. Aber ich weiß, was du meinst. Also für viele legen so ein Thin U Profile irgendwie anders aus.
Ja, es hört sich auch von Gitarre zu Gitarre immer ein bisschen anders an bei ESP und LTD. Also das hier ein bisschen runder, aber sehr, sehr komfortabel und dadurch, dass dieses Roasted Maple so samtig sich anfühlt, ja, es ist irgendwie, spielt es sich ziemlich geil. Aber ja, ansonsten genau, du hast dieses typische LTD, ESP, Plug-and-Play-Feeling. Halt, die Gitarre kam mit einem Tip-Top-Setup und spielt sich Sahne auf jeden Fall. Also, cooles Teil.
Sag nochmal ein, zwei Sätze zu so einem Pickup.
Fishman Fluence Open Core Classic ist ein bisschen weniger heiß als diese Fluence Moderns. Wem diese Fluence Moderns zu heiß sind, glaube ich, sollte mit diesen Classics gut klarkommen. Die haben auf jeden Fall ein bisschen mehr passiven Vibe, aber ja, sehr transparent halt.
Hast du einen Tonregler oder nur Volumenregler, wie du es magst?
Nur Volumenregler, wie ich es mag. Und ja, also die einzige Sache, die ich noch richtig geil fände, wäre, wenn es genau diese Gitarre nochmal mit Baritonmensur geben würde. Da wäre ich großer Fan von. Ich weiß auch, dass nächstes Jahr, haben wir auch schon mal getestet, eine Alex Wade 7-Seite hatte ich ja mal zugeschickt bekommen für einen Test.
Ja.
Es gibt diese Jazzmaster-Form ab 2025 wohl als Alex Waits Signature Siebenseiter Bariton mit einer Evertune Bridge.
Ich will die, die du jetzt da hast, die möchte ich gerne als Bariton haben. Das wäre fantastisch.
Genau,
ich auch. Aber es ist geil, dass auch so große Firmen wie ESP jetzt mittlerweile peilen, dass es echt viele Leute gibt, die halt einfach nie den Tonregler Regler benutzen und dass man halt einfach nur einen scheiß Volume-Regler braucht, wenn überhaupt so. Fantastisch. Gute Arbeit.
Absolut. Ich finde es auch super, dass die Gitarre so, dass sie eine Jazzmaster-Form rausbringen und einfach die komplett als Metal-Gitarre eigentlich raushauen, so mit dem Single-Pickup. Das ist schon geil auf jeden Fall, statt jetzt eine klassische Jazzmaster zu machen. So.
Auf jeden Fall. Ja, Simon, ja, es sei dir gegönnt. Vielleicht ist ja auch bald mal wieder Post in meine Richtung unterwegs mit Gitarren, die wir dann hier besprechen können.
Fingers crossed, Hanno.
Fingers crossed. Ja, Simon, worüber sprechen wir heute? Heute, jetzt kommen wir auch, ich habe schon wieder Laber-Rhabarber, Alter, sind schon wieder eine halbe Stunde drin, hätte ich fast gesagt. Müssen wir auch zum heutigen Thema kommen, ne?
Ja, wir müssen auch zum heutigen Thema kommen, hast du wohl recht. Es handelt sich heute um ein fulminantes Thema. Es geht um Coversongs.
Coversongs waren immer auch auf unserem Radar, mal was zu machen.
Ja.
Wir hatten irgendwie immer uns, es war wie so oft, es war nie der richtige Zeitpunkt, aber jetzt haben wir gedacht, Alter, lass uns endlich mal über Coversongs reden. Ich habe bei der Vorbereitung zu dieser Folge festgestellt, dass wir das hätten schon viel, viel, viel früher machen sollen, weil ich hatte fantastischen Spaß und ich habe mir auch wieder Sachen ins Gehirn zurückgezogen, die ich völlig vergessen hatte. Und es gibt die eine oder andere Sache zu besprechen. So viel darf gesagt sein. Es hat mir sehr. Manchmal sind die Vorbereitungen für manche Folgen halt einfach Arbeit und zäh, aber das war auch so ein bisschen Memory Lane heute. Es hat richtig Bock gemacht. Wie war es bei dir?
Bei mir zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite genauso wie du beschreibst, schöne Nostalgie auf jeden Fall. Auf der anderen Seite habe ich dieses nagende Gefühl, dass es irgendein Übercover gibt, was mir einfach nicht einfällt. Ich komme einfach nicht
vorbei. Ja, das ist aber, das ist Teil des Spiels. Habe ich natürlich auch. Aber dafür haben wir ja unsere wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns wahrscheinlich darauf hinweisen werden, in den Comments auf Social Media. Hey, by the way, ihr könnt übrigens auch bei Spotify direkt, glaube ich, unter der Folge kommentieren. Ne? Also wenn ihr euren Genuss hier über Spotify euch reinfahrt, euren Podcast, dann könnt ihr das machen. Und bitte auch unbedingt mal dem Podcast folgen. Das ist ganz, ganz wichtig und vor allen Dingen auch eine schöne 5-Sterne-Bewertung da lassen, egal wo ihr ihn anhört. Aber Simon, rein ins Thema. Mit welchen Coversongs kamst du als erstes in Berührung? Wann hast du sofort gepeilt, dass es ein Coversong ist? Was hast du als erstes für Erinnerungen, wenn es um das Thema Coversongs geht?
Also ich glaube, unwissend, das erste Cover, was ich gehört habe, was bei uns schon als ich Kind war im Autoradio viel lief und was wir, glaube ich, sogar auf Kassette hatten, Nothing Compares to You von Sinéad O'Connor.
Ja, habe ich auch ganz viel zu erzählen. Wahnsinnssong.
Ja, absoluter Wahnsinnssong. Ich habe es, glaube ich, wir haben diesen Song
hier. Aber wusstest du, dass das ein Cover ist? Sorry,
wenn ich... Hat Jahre gedauert, bis ich rausgefunden habe, dass er von Prince geschrieben wurde. Ich als großer Prince-Fan muss auch sagen, dass auch, es gibt eine Live-Version auf der Ultimate von Prince, das ist so eine Compilation. Da ist eine Live-Version drauf, die auch mega geil ist, aber man muss auch einfach sagen, Sinéad O'Connor Version von dem Song absolut über alle Zweifel erhaben. Ein absolut epischer Song.
Aber, okay, ich habe auch einiges zu dem Song noch zu erzählen, aber wann hast du das erste Mal gepeilt irgendwie, okay, oder was waren deine Berührungspunkte mit Songs, von denen du wusstest, hey, das sind hier Coverversionen?
Ich glaube, das fing so richtig erst an, als ich dann auch angefangen habe, so Rock- und Metal-Zeug zu hören. Zum Beispiel natürlich Metallica, Garage Inc. Das ist so ein Beispiel, eine Platte, das war mir nicht sofort bewusst, dass das eine Coverplatte ist, ne? Aber halt Whiskey in the Jar und so weiter und so fort, da ist man schon schnell drauf gekommen, dass es sich um Coversongs, Misfits, das wurde, also ich sag mal so, ich habe die Platte gehört und dann schon festgestellt, dass es sich um Coversongs handelt. Das war so mein Erstkontakt, glaube ich, auch mit dem Konzept Coverplatte überhaupt so, das war für mich irgendwie auch ein neues Konzept, aber so, das ist mein Erstkontakt tatsächlich.
Bei mir war es auch eine Coverplatte, habe ich auch schon öfters erwähnt hier im Podcast, die Learning English Lesson One von den Toten Hosen kam, glaube ich, 91 raus oder 92, wenn ich mich nicht täusche, wo die Toten Hosen halt Tribute zollen ihren alten UK-Punk-Helden. Und ich muss auch sagen, dass ich das am Anfang überhaupt nicht gepeilt habe. Ich habe die Platte in die Hände gekriegt, bevor ich mich überhaupt... Also es war eigentlich so ein bisschen die Initialzündung für mich für Punkmusik zu interessieren. Dementsprechend hat die Platte bei mir genau das geschafft, was wahrscheinlich die Intention war damals von den Hosen. Ist bis heute einer meiner absoluten Lieblingsplatten. Hab's aber damals halt nicht gepeilt, sondern dachte einfach, okay, die Toten Hosen singen jetzt Englisch irgendwie. Aber ich wusste doch eigentlich von Kumpels, die singen Deutsch, habe ich also nicht gepeilt. Hosen waren ja sowieso meine Band, die ganz, ganz, ganz viel gecovert haben und dementsprechend immer so auch so eine Mission hatten, ihren Fans, ihrer Fanbase, irgendwie auch andere Bands, alte Helden von ihnen selber vorzustellen. Und das hat mit der Learning English extrem gut geklappt. Das habe ich dann gepeilt, indem ich das Booklet gelesen habe, dann irgendwie ein bisschen später. Dann habe ich das alles verstanden. Und ich kann mich erinnern, eine Platte, über die wir auch viel geredet haben, das war zur selben Zeit, als mit Punk und so losgeht, Ärzte nach uns die Sinnflut. Da haben die doch auf irgendeiner Seite, haben sie doch dieses Medley drauf, nur mit so 80er-Hits. Mhm. Und so. Und das habe ich damals direkt gepeilt, weil ich ein paar Dinger von denen schon aus dem Radio kannte, von früher noch. Und das war ja so ganz offensichtlich, so ganz komische cheesy Popmucke. Und da habe ich sofort gepeilt, okay, das sind hier keine Ärzte-Songs. Erstens sind sie auf Englisch, zweitens klingen sie ganz anders als irgendwie Ärzte-Material. Das habe ich irgendwie schon sehr früh dann halt verstanden, okay, das ist hier irgendwie so eine witzige Coverversion. Witzige Coverversion ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. So könnten wir auch später nochmal drüber sprechen. Ich mache mir gerade mal eine Notiz dazu. Und witzig, die Ärzte, wo ich schon witzig sage, sie haben einen Song von den Rainbirds gecovert, Blueprint, eine Berliner Band, Wahnsinnsong, Blueprint von den Rainbirds. Und damals spielte in der Band Rod Gonzalez Gitarre, wenn ich mich nicht täusche, und später tatsächlich als Basser bei den Ärzten gelandet. So kann es sein. Gehen. Ich kann mich auch außerdem noch erinnern, dass ich so eine Billo-CD hatte, ein Sepultura-Booklet, ich glaube, das war Donington 94 oder so, wo sie Orgasmatron von Motorhead gecovert haben. Wahnsinn. Habe ich mir heute dann einfach nochmal reingezogen, um zu sehen, Alter, ob es gut gealtert ist. Ja, ist es. Also wirklich richtig, richtig fantastisch. Gibt's ein Live-Video, wo Sepultura das covern von Donington 94. Und das erinnert mich auch an die wahnsinnige Werbung, an den Werbespot damals zu der Chaos AD, wo man halt Sepultura auf so einer riesigen Open-Air-Bühne gesehen hat und die Leute drehen völlig frei und Chaos AD now in stores oder irgendwie, was weiß ich immer, was sie ja gesagt haben. Headbangers Ball damals noch. Sonst noch irgendwas?
Ja, sonst noch irgendwas. Nee, also als so Erstkontakt fällt mir ehrlich gesagt nicht mehr so richtig viel ein.
Ich habe noch einen Klassiker, der fällt mir noch ein. Bevor es mit Punk losgeht, war bei Buzzy und mir wegen seiner großen Schwester, Grüße gehen raus, immer viel so klassisch Metal-Zeug angesagt. Dementsprechend auch Megadeth viel, eine Band, die ich bis heute nicht sonderlich schätze.
Dito.
Und auch mir schon als Kind nicht gut reinging. Und die hatten auf einer Platte, ich glaube auf der So Good, So Far, So What oder wie die heißt, ich weiß es nicht, ein Cover von Anarchy in the UK. Und das habe ich als Kind schon gehasst, weil ich dann zu der Zeit auch dann sehr schnell das Original kannte und ich ja riesiger Sex Pistols Fan war, bis heute bin. Und das ist, ja, das ist einfach ein gutes Beispiel, wie man es nicht macht. Aber das war, das habe ich auch gepeilt. Okay, jetzt hier Megadeth Cover in Anarchy in the UK passt überhaupt nicht, ging mir überhaupt nicht rein. Da fand ich das Orgasmatron von Sepultura viel geiler. Witzigerweise kannte ich Sepultura auch viel früher als Motorhead. Und das war auch ein Beispiel, wie mir andere Bands aufgetan haben, weil natürlich liebe ich Motorhead genauso wie Sepultura heutzutage und ich habe das dann halt erst gelesen, Orgasmatron bei Motorhead. Okay, interessant, mal auschecken. Wie ist denn generell, wenn wir mal ein bisschen langsamer, fangen wir von vorne an, wie ist dein Standing, beziehungsweise wie ist deine Einstellung zum Thema Coversong, Covermusik, Songs covern oder wie genießt du das? Was hast du da für eine Idee zu?
Ich bin grundsätzlich sehr aufgeschlossen. Covers gegenüber. Einfach weil ja eine geile Coverversion von einer Band, die man mag, die dann einen Song covert, den man mag, wenn das gut gemacht ist, dann macht es schon richtig Bock so. Ja, das muss ich schon sagen. Ich bin auf jeden Fall, ja, ich bin da super offen für und es gibt viele, viele Coversongs, die ich richtig geil finde. Es gibt sogar ein paar, die ich besser finde als die Originale, kommen wir später zu. Also grundsätzlich ja, bin ich super offen dafür. Wie ist bei dir?
Also ich habe eine extrem zweischneidige Meinung dazu. So, also am Anfang, ich kann mich erinnern, als ich jünger war, also vorab, ich fand das eigentlich vom Prinzip immer geil, siehe jetzt Hosen oder sonst was früher als Kind. Und aber ich habe erst viel, viel später im Erwachsenenalter eigentlich die Kunst dahinter gepeilt, was es wirklich bedeutet, ein gutes Cover zu machen. Da sprechen wir dann später auch noch drüber so. Aber selber hatte ich irgendwie, ich fand das irgendwie dann ganz gut so, hatte aber selber immer wenig Intention, selber Covermusik zu machen. Denn am Anfang, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, selber Songs zu schreiben, war ich halt auch einfach viel zu schlecht, um die Musik von anderen Leuten nachzuspielen. Und mir blieb überhaupt nichts anderes übrig, als eigene Lieder zu schreiben. Dementsprechend war das, ja, das ging vielleicht vielen so. Dann wiederum kann ich mich erinnern, dass in meinem Umkreis ganz viele Hobbybands und Schülerbands und so fast ausschließlich nur Coversongs gespielt haben. So, ne, das war total normal, dass so im Freizieh oder auch im Schulkeller dann irgendwelche Leute Songs gecovert haben. Und das fand ich irgendwie immer doof, weil ich schon mit 12, 13 angefangen habe, mit Buzzy halt eigene Songs zu schreiben. Und wir fanden das dann halt auch immer irgendwie uncool und unpunkig jetzt irgendwie. Also ich kann mich noch erinnern, da war ich vielleicht schon so 17 oder so, da hat so eine Schülerband bestehend aus Blockflötengesichten, Gott hab sie selig, so im Keller bin ich mal vorbeigegangen und die haben da dann irgendwie einen Nirvana-Song gecovert und ich war außer mir vor Wut. Wie solche Vögel so einen Song so zu verunstalten können, sagt aber eigentlich mehr über mich aus als über die, dass man sich selber damals so wichtig genommen hat, sich dort noch im Jahr 2000 oder so total über eine schlechte Nirvana-Cover-Song von Kids, die es eigentlich gut meinen aufregen. Ja, aber deswegen war das immer so ein bisschen ambivalent, weil ich fand's geil, wenn's gut gemacht lag mir aber fern, selber darüber nachzudenken, weil einfach viel zu schlecht und viel zu limitiert vom eigenen Skillset her.
Ja, ging mir ähnlich. Ich habe auch früher, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, also ich sag mal so, klar, ich habe Smells Like Teen Spirit und Come As You Are auf der Gitarre gespielt, aber auch nur einzelne Riffs, so, ne? Die Sachen, die halt so super einfach waren, aber grundsätzlich war ich nicht gut genug dafür, keine Ahnung, ich kannte andere Leute in meinem Alter, die schon ein bisschen früher Gitarre angefangen haben zu spielen und die haben auch, da waren viele dabei, die sehr, sehr ambitioniert gecovert haben, die dann halt auch sich ohne Ende Metallica raufgeprügelt haben und so. Und das war mir ehrlich gesagt als junger Gitarrist zu hoch. Dazu war ich auch ein bisschen zu, ja, keine Ahnung.
Faul.
Ja, zu faul und ein bisschen zu auch beeinflusst, also als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, war ich beeinflusst von Sachen, die entweder sehr simpel oder sehr hart waren, so, ja, und ja. Aber nicht unbedingt durch so Technik geglänzt haben. Deswegen hat es mich halt auch nicht interessiert, Metallica zu lernen so richtig.
Als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, als ich wirklich gesagt habe, ich will jetzt Gitarre spielen, da war das für mich immer Mittel zum Zweck. Und zwar eher, um mich beim Singen zu begleiten. Und da waren meine Einflüsse halt einfach alte Otto Walkes-Platten und Mike Krüger-Kracher so. Deswegen habe ich halt auch ganz lange Lochgitarre gespielt, weil ich das wahnsinnig lustig fand, dass man halt den größten Scheiß erzählen kann und das in Reime packen kann und sich dabei mit C, D, G oder so halt einfach unterhalten kann und wahnsinnige, einfache Hits schreiben kann. So, das war für mich eigentlich immer der Motor. Und das ist jetzt natürlich ganz, ganz weit weg von, Alter, ich kann hier One von Metallica ganz durchspielen. Das waren dann immer so die Kids, die haben sowas dann auch, die auch zum Gitarrenunterricht gegangen sind. Die sind da hingegangen und sagen so, ich möchte gerne den und den Metallica-Song lernen. Und das konnten die dann irgendwann auch, aber hatten halt so deswegen so irgendwie, man sah den Wald vor lauter Bäumen nicht, man kann die tollsten Metallica-Songs, konnte aber keine eigenen geilen Riffs schreiben so oder auch nur eigene Scheiß-Riffs. Trotzdem von der Technik her waren das wahrscheinlich die Kids, die dann viel besser spielen konnten als man selber. Und es ist wahrscheinlich bis heute so. Aber ich glaube, ich würde nichts ändern in meiner Legacy, wie ich angefangen habe, Gitarre zu spielen.
Dito.
Aber der Nutzen und Sinn und Zweck hinter Coversongs ist natürlich klar, ne? Also gerade für junge Bands, wie wir eben gesagt haben, es ist schon irgendwie hilfreich, wenn man sich irgendwie als Teenager im Proberaum trifft. Also es sei denn, es waren natürlich so wahnsinnige, coole Edgelords wie du und ich, die natürlich immer schon den geilsten Scheiß gemacht haben.
Korrekt.
Wenn man also ein normalsterblicher junger Mensch ist, dann trifft man sich mit anderen Normalsterblichen in Proberäumen und so, in Jugendhäusern, mit anderen Blockflötengesichtern. Und also Spaß beiseite, für die ist es vielleicht ganz gut, wenn man irgendwie überhaupt in den Tritt zu kommen, so um mit anderen Leuten Musik zu machen, weil es gibt ja auch Songs, weißt du, so sehr ich das auch verabscheue, aber es macht dann auch vielleicht Spaß für ein paar Teenager, einfach ein paar Ramones-Klopper zu heizen, das kann halt wirklich jeder lernen. Also ich kann dir versprechen, dass du selbst, wenn du noch nie eine Gitarre in der Hand hast, dass du am zweiten Tag irgendwie in der Lage bist, einen Ramones-Song zu spielen, selbst mit anderen zusammen. Und so sollte es auch eigentlich sein, so diese Idee, hier sind drei Akkorde, now form a band. Und man liest es auch immer bei Metal-Bands, wenn man so Metal-Biografien liest, mache ich gerne mal, dass das auch wie so viele Bands auch angefangen haben, dass das unter Metal, vielleicht weil die alle geiler spielen könnten, total normal war, dass man sich erstmal getroffen hat und so ein paar Sabbath-Songs und Dio-Songs und Motorhead-Songs und so gespielt hat, um überhaupt gemeinsam in Tritt zu kommen. Und dafür hat es vielleicht auch einen gewissen Zweck erfüllt.
Ja, das denke ich auch. Ansonsten, klar, also Sinn und Zweck der Übung auf jeden Fall für neue, junge Bands natürlich überhaupt erstmal was zusammenzuspielen, ergibt total Sinn. Ist wahrscheinlich auch einfacher, als von null anzufangen, neue Songs zu schreiben oder eigene Songs zu schreiben. Ich muss gestehen, in meinen frühen Bands, ja, also meine ersten Bands haben keine Coversongs gespielt. So, es ging wirklich direkt.
Bei mir auch
es
nicht.
Ging so direkt an Songwriting und eigene Mucke machen. Ansonsten, ja klar, was ist sonst noch Sinn und Zweck? Ich denke, es gibt mehrere Gründe. So einerseits natürlich absolut die Huldigung von eigenen Einflüssen. Einfach, dass man versuchen will, eine coole, wie soll ich sagen, einen Lieblingssong durch die eigene Brille oder durch den eigenen Filter zu jagen irgendwie. Aber es gibt natürlich auch noch die andere Seite, komme ich später noch ein bisschen dazu, wenn das alles eher da darauf ausgelegt ist, möglichst viele Leute zu erreichen.
Genau, du hast das ja schon gesagt mit Huldigungen. Also ich glaube, für viele Bands, und das kann ich auch, ist für mich ein Beweggrund, der sehr nachvollziehbar ist, dass man so seine eigene Identität damit ausdrückt. Wo kommt man eigentlich her? So, ne? Man möchte sich irgendwie vielleicht auch seine Kredibilität beweisen oder aufzeigen, was man selber gehört hat irgendwie, als man die Band gegründet hat oder so. Und das macht für mich total Sinn. Ein negatives Beispiel ist für mich, wenn sich Leute, und das gibt es tatsächlich nicht selten, wenn Bands sich mit Coverversionen bei einer Zielgruppe oder beim Wunschpublikum anbiedern. So, weißt du, was ich meine? Das ist das aller Schlimmste, wenn so Bands auf Festivals oder so, die eigentlich total so ein Schluck Wasser in der Kurve sind, dann versuchen, so einen totalen Klassiker aus einem anderen Genre zu spielen, um sich irgendwie einzuschleimen. Das hat noch nie funktioniert. Das ist ganz, ganz, ganz peinlich, ganz, ganz schlimm. Und eine andere Sache ist, das war vor allen Dingen in den 50er und 60er Jahren so, als Popmusik, als das, was wir heute kennen, irgendwie so laufen gelernt hat. Coverversionen waren auch einfach ein Marketing-Tool. Das war für Plattenfirmen so, okay, die A-Seite ist dein eigener Song oder wahrscheinlich sogar noch andersrum. Die A-Seite ist ein Coversong, der sich im Radio von anderen Interpreten schon irgendwie bewiesen hat, und deine B-Seite ist dann dein eigener Song, um irgendwie einen Fuß in den Markt zu bekommen. Also Coversongs gehen immer. Man darf hier jetzt zum Beispiel nicht vergessen, dass es das nicht nur in den 50er und 60er Jahren gab. Der einzige Hit von unserer beiden Lieblingsband Alien Ant Farm zum Beispiel ist halt Smooth Criminal. Yeah. Das war halt ganz klar, ey, lass uns mal so einen Song und irgendwie fetzig auf Hart und Rock durch den Wolf drehen und so. Das gibt es nicht selten. So, yeah. Ne? Oder die wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gute Band. Und ich, wenn ich den Namen jetzt sage, verspreche ich euch allen in die Hand da draußen, dass ihr an diese Band alle seit 15 Jahren nicht gedacht habt. Vielleicht, es sei denn, ich habe sie mal hier erwähnt. Die Funky Crossover-Helden Mr. Ed Jumps the Gun.
Oh Mann.
Mit ihrer Coverversion von Wild Thing, von den Troggs im Original, glaube ich. Das waren halt sehr, sehr gezielte Moves, um zu einfach zu sagen, so, ja, hier ist doch witzig, so bringen wir die Band an den Markt. Waren dann aber auch oft die Bands, die es über eine Coverversion nie wieder herausgeschafft haben. Also nie, also mehr ist dann da halt oft nicht passiert. Wie bei zum Beispiel Alien Ant Farm oder Mr. Ed Jumps the Gun. Grüße gehen raus, Mr. Ed Jumps the Gun.
Ja.
Wer kennt sie noch außer ich?
Ich erinnere mich bei dieser ganzen Sache auch, einer der wirklich furchtbarsten Popsongs in meiner, wie soll ich sagen, an den ich mich erinnern kann aus den letzten 20 Jahren, ist dieses Dragostea Dentei, wovon dann einfach parallel drei Versionen in den Charts waren. Wo man, wie dumm ist der Konsument auch, ja, diesen Song einfach in drei verschiedenen Versionen immer wieder geil zu finden, und die Unterschiede waren so krass marginal auch irgendwie. Alter, also da ist mir nicht viel.
Ist halt einfach ein kracher Song, so, ne? Da gibt wohl einfach keine zwei Meinungen.
Weißt du, wo wir gerade über kracher Popsongs oder furchtbare Popsongs sind, eine Sache, an die du wahrscheinlich seit 100 Jahren nicht gedacht hast, das hat jetzt gar nichts mit Coversongs zu tun.
Try Me.
Erinnerst du dich noch an diesen Ketchup-Song, hießen die Los Tomatoes oder so?
Las Ketchup,
Mann. Las Ketchup, genau. Alter, ist ja mir letztens ein...
2004.
Alter.
Nee, Moment, stimmt gar nicht. 2003 kam der Song, glaube ich, raus. Las Ketchup mit dem Ketchup-Song. Warte, das müssen wir jetzt mal kurz sehen. Las Ketchup.
Alter, es ist mir vor ein paar Tagen abends einfach so aus irgendeinem Grund so auf den Pott eingefallen. Musste ich direkt mal nachschlagen.
Ja, Simon, sorry, denke ich relativ oft dran. The Ketchup Song. Nee, ist der das? Last Ketchup. Ja, 2002 tatsächlich. Mhm. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es in Deutschland erst 2003 ein Hit wurde. Und jetzt erzähle ich zu diesem Song eine Story, Simon, okay?
Okay.
Ich muss die ganz kurz fassen. Eigentlich ist die Story noch viel krasser, viel abgefahrener und viel durchgepeitschter. Und wenn ihr alle schön brav seid, erzähle ich die wirklich mal in Ruhe. Genauso wie die Geschichte, wo ich mit Campino saufen war in Düsseldorf. Aber also haben wir auch schon. Aber ich habe im Jahre 2003 beim Bremer Sechs-Tage-Rennen, das ist so ein großes Radrennen, mhm, und da gibt's immer eine VIP-Party. Gibt's immer eine Aftershow, eine große VIP-Party im Maritim-Hotel am Bahnhof, direkt neben der Stadthalle, wo immer das Sechs-Tage-Rennen stattfindet. Und da bin ich mit meinem Kumpel Strom, Grüße gehen raus, hingegangen und wir sind auf diese Aftershow-Party gegangen, um mich auf dieser Party wichtig zu machen und um auch legitim zu wirken und auch vielleicht sogar reinzukommen, habe ich den Anwesenden halt erzählt, dass ich der Typ sei, halte ich fest, der den grandiosen Beat von Last Ketchup programmiert hätte. Mm. So, ne, weil da waren halt nur so Schlagersternchen und so Idioten und so aus dem Pop-Business und ich habe dann halt einfach behauptet, das ist die naheliegendste Lüge, die ich auch nach 13 Bier noch wiederholen kann. Dann habe ich halt einfach allen erzählt, ich wäre der Mastermind hinter der Rhythm-Section von Last Ketchup. Ich weiß nicht, ob sie es geglaubt haben, aber ich war mehrere Stunden da, inklusive Freibier. So viel sei gesagt sein. Also, hip the hop, hibbe the hop.
Ja.
Wie ging der Song nochmal?
Ja, boobie da bibi bibi. Irgendwie sowas, ja. Großartig.
You don't stop. The rocket to the bang, bang, boogie say up. Jump the Boogie. Moment mal, das haben wir aber schon mal woanders gehört. Das ist doch Rapper's Delight. Naja, also.
Schwamm drüber.
Schwamm drüber. Das Thema ist jetzt wieder auf. Hanno aka, der Beatmaker hinter Last Ketchup. Also ja, guter Song.
Ja, wo wir schon bei Positiv- und Negativbeispielen sind, mir fällt auch noch ein richtig, also wirklich einer der abgrundtiefst beschissensten Songs aller Zeiten ein.
Stop. Mhm. Willst du mit den Negativbeispielen anfangen? Ja, fangen wir mit den Negativbeispielen
an. Lass uns mit den Negativbeispielen anfangen. Pass auf, wir werden einfach schlimmer. Es wird schlimmer, ja, pass auf. Erste Sache, die mir einfällt, habe ich speziell für dich dran gedacht, an das AC/DC-Cover von
Celine Dion.
Nein, 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 nein. Nein,
also, nicht. Da habe ich gleich auch eins, Alter. Okay. Oh, jetzt wird's gut, Leute. Lehnt euch zurück.
Celine Dion habe ich aber auch noch ein Beispiel.
Erzähl ja erstmal weiter.
Also pass auf. AC/DC-Cover natürlich von Six Feet Under, die TNT gecovert haben auf ihrer Coverplatte, Alter. Graveyard Classics.
Alter,
es ist wirklich sowas von unfassbar beschissen. Das gibt's wirklich überhaupt nicht. Nächstes Beispiel wird Celine Dion gut.
Lass es immer hin und her weiter.
Ja, okay, okay.
Jetzt lass mich als hin und her. AC/DC, du hast schon angesprochen, mhm, der Holy Grail. Einfach die Finger von lassen, liebe Leute, bitte. Es gibt tatsächlich eine Coverversion von Celine Dion und Anastasia. Kannst du dich noch an Anastasia erinnern?
Ja, auf jeden.
Wie sie You Shook Me All Night Long covern. Oh. Und ich hatte das immer im Hinterkopf, hab's heute Morgen nochmal gesucht und auch gefunden, leider. Und ohne Scheiß, ich lüge jetzt nicht, ich hatte echt Tränen in den Augen. Nicht vor Lachen und nicht wegen Trauer, sondern weil ich echt so wütend war heute Morgen. Es war wirklich unfucking glaublich. Und Celine Dion, das Riff setzt ein und Celine Dion kommt auch so mit diesem Angus Young-mäßigen Duckwalk und Luftgitarre auf die Bühne. Ey. Und man will ihr halt wirklich so einen Gullideckel in die Fresse schleudern.
Ey, das ist...
Man packt es nicht und dann kommt auch noch Anastasia mit ihrer peinlichen Scheißsonnenbrille, Alter. Und dann singen die diesen Song und ich sitze hier zu Hause, ja. Ich bin ein erwachsener Mann und ich reg mich so auf, dass ich Sachen an die Wand schmeißen will. Also so, sie haben es geschafft. Ey. Eigentlich Respekt dafür. Celine, guckt euch das bitte an, Celine Dion und Anastasia. You Shook Me All Night Long. Ihr kommt nicht klar, Alter. Ihr kommt nicht klar.
Es hätten sich nicht zwei größere Kermit-Stimmen zusammenfinden können, um diesen scheiß Song zu covern.
Alter. Absolute Köppe, Alter.
Unglaublich. Ja, bleiben wir doch bei Celine Dion. Ich habe auch ein Live-Cover.
Oh, yes.
Ein Live-Cover. Celine Dion hat live Alone von Heart gecovert und oh Alter, ey, es ist so unerträglich, weil du hast gerade schon angesprochen, dass Celine Dion mit diesem Duckwalk auf die Bühne kam. Celine Dion hat auf jeden Fall die absoluten größten White People Dance Moves on Planet Earth, Alter. Die hat wirklich so, die hat
nicht wie wir, Alter.
Also wirklich Swag im absoluten Minusbereich, ja, also wirklich minus 1000 Grad Swag Level quasi so, ja. Und das macht die nämlich bei bei dem Alone-Cover von Heart auch, dass die dann immer so zwischendrin so komisch so ein Kick oder so die Luft boxt, so, ja, und das sieht so, Alter. Ja,
das ist ihr Ding, so ein frecher Kick.
Ja, Alter. Wo du einfach denkst, so, Alter, so ein frecher Kick. Das kann die doch nicht ernst meinen, ey, was ist hier los, ja. Anyway, ja, das wäre auch von mir ein Beispiel. Also, dass wir beide Celine Dion, die alte kulturelle, wie soll ich sagen, Schreckgespenst auf der Liste haben. Ich habe noch ein Beispiel, aber du bist Nächster.
Es gibt halt so, das ist halt eigentlich so, ich dachte jahrelang, das ist ein Scherz, ist es aber nicht, sondern es ist absolut ernst gemeint. Es gibt eine Akustikversion von Puddle of Mud, wie sie About a Girl covern von Nirvana. Hast du das mal gesehen? Ja. Das ist so hart. Das ist wirklich so unfucking fassbar. Das ist so. Und es gibt der beste YouTube, wenn man bei den YouTube-Comments guckt, das hat mehrere Millionen Views auch so. The look on the bass player's face as he wonders if Home Depot is hiring. Also der Basser von Puddle of Mud fragt sich, ob der Baumarkt, der lokale Baumarkt einstellt. Gerade, ja. Weil es ist wirklich so krass. Und der Sänger von Puddle of Mud, ich meine, er peilt es halt einfach so null, wie unterirdisch seine Performance ist. Ist wirklich hart. Okay, Simon,
ja,
hit me.
Ja, auch ganz schlimm ist, also einer der von mir meist gehassten Songs, über die ich mal zufällig gestolpert bin, Eni van de Maiklokjes.
Eni van de Maiklokjes. Ja,
Baby Elephant Walk.
Ich kenne den Song, natürlich. Ich bin Trash, Alter. TV Nummer 1, Alter.
Der erste Text in dem Song ist Eni fand.
Aber wo kommt der Song im Original her?
Ich weiß es gar nicht so genau, aber die Melodie kennt jeder. Die Melodie klingt, keine Ahnung, die kennt jeder. Ich kenne das Original, ich weiß nicht, was das Original ist, woher das, aber es ist so eine
ich
Art
finde,
Cover.
Ich finde, dass du das ausgegraben hast, viel krasser als Last Ketchup, um ehrlich zu sein.
Ja, keine Ahnung, aber das Ding ist einfach...
Wie kommst du da drauf? Was ist los mit dir, Alter? Wohin verabschiedet sich dein Gehirn, Alter? Wenn du so in diese Untiefen, Alter, Celine Dion ist ja schon richtig abartig, also wirklich das Letzte. So, ne? Aber so, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level an Abgefucktheit. Simon, Alter, den Song höre ich mir an, wenn ich mir ohne Ton Snuff-Filme angucke, ja, Alter. Genau. Das ist Simon zu Hause, wenn er sturmfrei hat, Alter. Wie findest du denn die Sound of Silence Coverversion von Disturbed, Alter? Da hab ich ihn, Alter. Kennst du den Song?
Ja, na klar, Alter.
Disturbed ist auch so das allerletzte. Ey. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja. Aber kennst du die Version von Sound of Silence? Eigentlich ein richtig nicer
ich
Song.
Kenne, ich will es mal so sagen, ich kenne Ausschnitte davon. Durchs ganze Cover habe ich es nie geschafft.
Das ist richtig hart, Alter. Die sollen mal mit Anal von den Maiglockies auf Tour gehen.
Und Anal Cunt.
Richtig. Ja, Seth Pullham, wie heißt der? Ja, gut.
Putnam.
Putnam, ganz genau. Es gibt noch was anderes. Also, wir werden jetzt immer softer mit dem Hate. Eine Coverversion, die wirklich nicht geil ist, ist David Bowie und Mick Jagger Dancing in the Street. Mhm. Das ist ja ein alter Klassiker, ein Motown-Soul-Klassiker, Dancing in the Street. Und das, also, ne, berühmt gemacht haben ja Martha and the Vandellas, haben auch Mamas und Papas gecovert, Grateful Dead und ich glaube 82 oder 84 sogar Van Halen und dann 85 oder 86 dann halt auch eben noch David Bowie und Mick Jagger. Und das war die Zeit, wo Gerüchte umgehen, dass die auch viel gefickt haben, die beiden. So, ne? Mhm. Also sich gegenseitig. Was ja vollkommen okay ist, also super finde ich das sogar. Nur das macht total Sinn, weil sie in ihrem Fickrausch offensichtlich nicht mehr bemerkt haben, was sie da eigentlich veranstalten, Alter. Sie wahrscheinlich höchstgradig auf Poppers und Koks, Alter. Wenn sie nicht gerade aufeinander liegen, Alter, waren sie im Studio und haben Dancing in the Street und Alter, die Dance-Moves sind natürlich wirklich ultra geil, muss man sagen. Aber die musikalische Version von dem Song schon wirklich eine amtliche Frechheit. Und jetzt kommt man so ein bisschen in dieses Mittelsegment, wo ich wirklich interessiert bin, wie deine Meinung dazu ist. Coversongs, die ich früher irgendwie schwierig fand, aber jetzt so im Rückblick so und auch im popkulturellen Kontext, wie sich die Bands und der Sound und auch die Musik, das Genre entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob ich das scheiße finde oder irgendwie mittlerweile auch okay. Ein Beispiel dafür wäre Limp Bizkit Behind Blue Eyes. Mhm. Ich bin nun wirklich kein Limp Bizkit Fan, schon gar kein Fred Durst Fan, aber einfach mit den Song 2002 oder 2001. Der Song hat ja, ne, der hat ja auch ein totales Eigenleben entwickelt. Viele Leute wissen bis heute nicht, Kids, irgendwie, dass der von The Who ist. Ja. Und das The Who Original ist natürlich fantastisch. Aber ich finde, wenn ich ganz, ganz, ganz ehrlich ist, ich finde nicht, dass der Song peinlich oder schlecht umgesetzt ist im Vergleich zu Disturbed Sounds of Silence zum Beispiel.
Ja, grundsätzlich eine sehr interessante, unorthodoxe Wahl für eine Band wie eine Biscuit.
Was ja erstmal das Wichtigste
ist. Was schon mal okay ist. Und ja, ich fand das auch nie besonders schlimm, ehrlich gesagt. Außerdem haben Limp Bizkit ja auch Faith von George Michael gecovert. Auch gar nicht so uncool, muss ich sagen.
Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber was mir da noch einfällt, ist Sweet Dreams, Eurythmics, Marilyn Manson. Was hältst du davon? Finde ich zum Beispiel auch nicht peinlich und nicht scheiße.
Fand ich damals auch okay. Definitiv.
Habe ich heute nochmal gehört, finde ich bis heute eigentlich okay, weil der hat wirklich sein eigenes Ding draus gemacht aus dem Song und der hat es halt geschafft, der hat es natürlich nicht ganz geschafft. Der Song selber ist einer der most creepy Songs, die es überhaupt gibt und vielleicht einer der besten Songs überhaupt. Aber wenn man so über diesen End-90er Jahre Marilyn Manson-mäßigen Industrial-Schockrock mit trotzdem Pop-Mainstream-Approach spricht, dann haben die schon wirklich geiles Stück Musik da draus gemacht. Also so weit würde ich gehen.
Da fällt mir auch noch richtig gut passend dazu ein, Wicked Game Cover von Him.
Ja, ganz genau, weil der Song im Original auch einfach so Chris Isaacs so dermaßen stark ist. Auch Wahnsinns-Song.
Absolut,
und ich bin bei dir. Natürlich kann man jetzt sagen, und wahrscheinlich haben das viele Edgelords auch damals gesagt, so ey, das geht gar nicht, wie kann man sich daran vergehen, hast du nicht gesehen? Ja, aber Him war nun mal halt einfach Ende der 90er Jahre mit ihrem Sound, mit diesem, die ersten, die diesen Gothrock total Mainstream gemacht haben und die perfekten Popsongs auch geschrieben haben. Dieser Song bot sich einfach an und ich bin auch so, wenn man das jetzt so mit 25 Jahre Rückschau betrachtet, finde ich auch nicht, dass das eine peinliche Wahl war oder dass das schlecht gealtert ist. Es ist ein gutes Rockcover. So. Und ich glaube, das muss man halt leider über Limp Bizkit und halt auch bei Marilyn Manson denen auch zugestehen. Und das war halt eine Zeit lang einfach extrem cool, Limp Bizkit zu haten. Da war ich auch immer an vorderster Front. Die haben auch mal Smells Like Teen Spirit gecovert vor nicht allzu langer Zeit. Das war so live. Das war unerträglich, aber man muss ihn halt lassen, dass sie bei Behind Blue Eyes ihr eigenes Ding gemacht haben mit einem krassen Video mit Halle Berry drin.
Ich erinnere mich.
Lass uns mal zu den positiven Beispielen kommen. Da habe ich wirklich viele.
Ja, ich auch. Sehr, sehr viele positive
Beispiele. Dann fang mal an.
Ich fange an mit einem ziemlich unorthodoxen Cover. Und zwar gab es eine Band namens Swan mit Z geschrieben. Da hatte auch irgendwie mal eine Zeit lang Billy Corgan irgendwie mit was zu tun. Und zwar haben die gecovert, allerdings ohne Billy Corgan.
Das hatte ja nichts mit zu tun, das war seine Band, glaube ich.
Ich weiß, es ist irgendwie ein bisschen schwammig. Ich glaube, die Band hat auch ohne ihn existiert. Wie dem auch sei.
Egal.
Die haben The Number of the Beast von Iron Maiden gecovert. Und zwar in so einer zerbrechlichen Akustikversion. Ganz schön geil.
Wow, kenne ich gar nicht, werde ich mir direkt im Anschluss geben. Wenn das funktioniert, sind das natürlich die bestmöglichen Cover überhaupt, wenn man so komplett was völlig aus der Struktur reißt und so.
Absolut.
Ich fange mal an mit so Sachen, die ich als Kind schon geil fand. Also ich bin ja ein Romantiker vor dem Herrn, das wissen alle. Ich finde die I Will Always Love You Version von Whitney Houston, ist ja ein Dolly Parton Song im Original. Sorry, ich mag Kitsch und Cheesiness so. Ich find den Film jetzt nicht so mega geil gealtert, aber ey, der Song I Will Always Love You, dreh ich durch, wenn der im Radio ist und Leute schalten um oder machen den aus. Ich lieb den Song. Und ich finde, wenn man das Dolly Parton Original kennt, was natürlich super ist, ich bin großer Dolly Parton Fan so, ist schon extrem geil. Was eine Sängerin. Also wie ist es bei dir? Du hast doch auch den Hang zum Kitsch, Simon.
Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, um kurz bei Whitney Houston zu bleiben, auch einer der besten Songs aller Zeiten, bei dem ich immer Bombenlaune kriege, ist I Wanna Dance With Somebody.
Ein Killer-Song, mega. Ja, auf jeden Fall.
Aber wo wir gerade bei solchen Coverversionen sind, bei denen vielleicht nicht jeder weiß, dass es Coverversionen sind, Tainted Love von Soft Cell. Auch das ein Coversong.
Gloria Jones.
Ja, muss man sagen, sehr geil gecovert und irgendwie
mega. Einer der besten, finde ich, die es überhaupt
gibt. Ja, unfassbar. Wirklich ein unfassbar gutes Cover.
Ist ein Motown-Klassiker von Gloria Jones. Und hört euch mal das Original an. Das Original ist geil, aber nicht annähernd so geil wie die Soft-Cell-Version. Also nicht annähernd. Muss man ganz klar. Die haben sich den Song halt einfach gerippt, so, das ist deren Song jetzt, so gefühlt. Auch vollkommen zurecht. Mir fällt noch was ein, 95 kam die Platte, glaube ich, raus, Killing Me Softly von den Fugees. Mhm. Ich lieb ja die The Score, ist eine meiner Lieblings-Hip-Hop-Platten aller Zeiten. Und wenn man das so zu in den popkulturellen Kontext packt, dann ist diese Coverversion halt auch mega geil. Was war das für ein Hit, Alter? Mega. Sommer 96 war das in Deutschland, Alter, bei MTV und Viva gefühlt alle 20 Minuten. Ich frisch verliebt, hab den Song immer bis heute, wenn ich den höre, ist bittersweet. So, und man muss sagen, dass Lauryn Hills Stimme, wie die Hook singt, genauso geil ist wie von Roberta Flack im Original. Mhm. Also anders, aber genauso geil. Und ich finde die Fugees Version einfach geil, weil sie was komplett, die haben ja eigentlich sich nur die Hook genommen, einfach so einen eigenen Track draus gemacht, aber ja, vor allen Dingen wegen Lauryn Hill, Alter, wirklich unglaublich. Also auch ein extrem gutes Cover, wenn man das vor allen Dingen betrachtet, so ey, das war Mitte der 90er Jahre, so, ne?
Ja, habe ich mir damals auch direkt auf CD gekauft. Aber machen wir mal weiter, auch ein legendäres Cover, was nicht zwangs, also gut, den Unterschied müssen wir jetzt ja nicht bei jedem Cover machen, ob das ans Original heranreicht, besser oder schlechter ist, aber legendäres Cover, Johnny Cash Hurt natürlich, Nine Inch Nails Cover, beide Versionen.
Digga, du nimmst mir so viel Butter vom Brot,
ja,
Alter.
Sorry, Digga, aber was soll ich sagen, ist halt, ist ja klar, also wundert mich auch nicht, dass wir den beide auf der Liste haben, das wäre wahrscheinlich jedem eingefallen, aber es ist halt einfach beide Versionen mega.
Aber dann müssen wir tatsächlich die letzte Frage, die wir uns eigentlich für heute aufgeschrieben haben, lass uns das kurz vorziehen, weil bei mir habe ich genau den Song unter welches Cover ist besser als das Original. Ich finde das Nine Inch Nails Original Wahnsinn. Ich finde aber, dass die Johnny Cash Version nochmal 20% krasser ist, weil der Text noch mehr wehtut. So, ich habe in einem YouTube-Comment gelesen heute Morgen dazu, Trent Reznor hat es geschrieben, irgendwie um den Schmerz von einem jungen Menschen darzustellen und von einem jungen Mann und Johnny Cash von einem alten, kranken Mann, der bald stirbt. Und das hat mich extrem getroffen, das zu lesen, so, weil es halt so. Also es ist schon, ich habe da heute Morgen tatsächlich schon ein, zwei kleine Tränen vergossen, weil die Originalversion von Johnny Cash, die Version von Johnny Cash, die ist so hart, finde ich, gerade mit dem Video auch zusammen, dass wenn mich das auf dem falschen Fuß erwischt, Alter, das kann ich nicht so. Ich musste das, dann konnte mir auch nur halb geben, weil das einfach zu krass ist.
Ich weiß auch noch, als das rauskam, das Cover, und ich das erste Mal gehört habe, so, und das war
2002 oder
ja,
so war das.
Ja, geht, also das stimmt schon, es geht einem anders unter die Haut. Ja. Weißt du, wie ich meine? Aber wenn ich heute die Nine Inch Nails Version höre, Ich weiß nicht. Ich finde beides auf seine eigene Art und Weise sehr, sehr geil. Aber du hast definitiv das Cover von Johnny Cash ist natürlich deutlich fragiler. Und ja, wenn man selbst nicht in der besten Stimmung ist, dann kann es einem schon ganz schön reinhauen, auf jeden Fall.
Fun Fact dazu, als Trent Reznor angerufen wurde, gefragt wurde, hey, ist das okay, wenn wir hier den Song mit Johnny Cash produzieren? Er hat gesagt, ja, mach mal, Alter, ist doch geil. Johnny Cash, einer der größten Songwriter aller Zeiten. Und dann hat er den Song zurückgekriegt. Und war dann selber gerade so mega busy mit eigenen Projekten und hat dann nur einmal, zweimal drüber gehört und das hat ihn dann irgendwie nicht so direkt abgeholt, weil er sich da gar nicht drauf einlassen konnte, weil er den Kopf so in der neuen Platte selber hatte und so. Und er meinte, ein paar Wochen später kam das Video dazu raus und als er dann das Video gesehen hat und den Song dazu gehört hat, meinte er wäre total kollabiert. Das hätte ihn völlig fertig gemacht, um zu sehen, wie das eigene Werk, die eigenen Worte, die man vor 20 Jahren für sich selber geschrieben hat, aus dem Mund von so einem alten, sterbenden Mann, was das für einen ganz, ganz, ganz anderen Impact hat, so, ne, wenn sich das jemand deine eigenen Worte für die eigene Message so zu eigen macht. Gibt's noch eine Geschichte, die habe ich heute auch im Internet gelesen, die mir sehr nahe ging, dass Johnny Cash Tochter, als sie die fertige Platte gehört hat, mit Hurt drauf, gesagt hat, mir gefällt der Song nicht, es klingt so, als würdest du dich verabschieden, und er sagte, genau das tue ich auch.
Heavy.
Ja, sehr, sehr heavy. Was hast du? Welches Cover ist besser als das Original? Hast du da noch einen?
Dünnes Eis, aber
kenn ich gar nicht.
Boom! If Only Tonight You Could Sleep, ein The Cure-Song, live gecovert von den Deftones. Und die Aufnahme klingt, also allein die Aufnahme klingt so geil von dieser Live-Performance. Und ja, die haben den Song irgendwie heavier gemacht, natürlich als das Cure Original, und keine Ahnung, ey. Also das ist wirklich auf jeden Fall, Ich finde, ja, ich finde es besser als die Originalversion und das sage ich als großer.
Muss ich auch checken, super.
Als großer Cure-Fan, aber das Cover ist unnormal. Also auch, wie gesagt, der Sound ist, ich glaube, ohne Scheiß, ich glaube, der Sound ist die halbe Miete. Es klingt einfach unfassbar gigantisch.
Vor allen Dingen für mich interessant, weil ich bin ja absolute Anti-Cure-Fan, so, ne? Also vielleicht finde ich meine Liebe zu der Band über die Brücke einer Coverversion. Not unheard of. Es ist mir schon mal so gegangen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das war, aber ich erinnere mich, dass ich mal eine Band für mich quasi einfach so angefangen habe zu lieben über quasi den Umweg einer Coverversion von einer anderen Band, die ich schon gut fand. Ansonsten ein positives Beispiel fällt mir noch ein. Nirvana, Where Did You Sleep Last Night? Ist jetzt nichts Besonderes, kennt jeder. Aber das ist ja nicht mal ein Cover. So original aufgenommen hat das ein Bluesmusiker, ein schwarzer Bluesmusiker namens Lead Belly. Und die haben mehrere Songs von dem gecovert um die Zeit und haben auch mal eine, das war auch mal auf einer EP oder so drauf, von Nirvana oder wo, ich weiß nicht, ob das jemals erschienen ist, so Why Go Fishing on a Sunday zum Beispiel ist auch von Lead Belly, auch so ein wahnsinniger alter Blues-Track, den sie so schnell gespielt haben. Das ist eigentlich ein altes amerikanisches Traditional. So, das ist ja nochmal was anderes als eine Coverversion von Band XY, so etwas zu benutzen, was es schon ewig gibt und keiner kann mehr rückverfolgen, wo kommt das eigentlich her. Und ich finde, dass diese Nirvana-Version Where Did You Sleep Last Night noch mehr haunting ist als das die Originalaufnahme von Lead Belly. So. Ist schon also extrem gut gealtert und wird nie schlechter. Es ist ein fantastischer Song, wie ich finde.
Ja, ansonsten, ich habe noch ein paar positive Beispiele, die jetzt nicht unbedingt ans Original zwangsläufig heranreichen, aber mir extrem gut runtergehen. Mark Kozelek hat gecovert von John Denver Around and Around, mega gut. Um auch bei Mark Kozelek zu bleiben, der wurde auch gecovert, sein Projekt Sun Kill Moon wurde gecovert von Cult Leader und zwar haben die gecovert You Are Not My Blood. Cult Leader eher so eine super düstere Hardcore-Band, irgendwie sage ich jetzt mal.
Wer ist Mark? Kannst du mal wieder ein, zwei Sätze dazu sagen?
Gleich, ja. Und Cult Leader, wie gesagt, also eine düstere Hardcore, metallische Hardcore-Band und der Song ist aber nicht sehr metallisch. Mark Kozelek ist so ein Singer-Songwriter-Typ, der schon diverse Projekte hatte. Sun Kill Moon ist eins der Projekte. Ich versuche gerade an sein Hauptprojekt dran. Boah, wie hieß denn? Ich muss noch mal kurz nachschlagen hier. Mir fällt gerade nicht seine Hauptband ein. Old Ramon ist eins der Alben. Red House Painters. Das ist alles so, ja, wie soll ich, so ein bisschen schluffige Depri-Singer-Songwriter-Mucke. Und ja, der hat auch für dich als AC/DC-Fan, wollte ich später ansprechen, der hat eine Platte gemacht, die heißt What's Left of the Moon und das ist eine komplette AC/DC-Coverplatte in so Akustik-Songs, auch richtig geil. Habe ich dir, glaube ich, schon mal empfohlen.
Ja, habe ich damals auch bewusst nicht gehört, weil ich halt immer noch, da stellen sich bei mir die Zehennägel auf. Aber ich werde es diesmal machen.
Mark Kozelek ist...
Das soll gut sein.
Ja, Mark Kozelek ist grundsätzlich wirklich gut. So, das ist alles, was der... Also nicht alles, was er gemacht hat. Er hat auch viel experimentellen Kram gemacht. Aber seine Coversongs sind alle geil. Das John Denver Cover ist geil. Und die AC/DC Coverplatte ist auch geil.
Well, well. Simon, wie sollte man covern? Was ist die richtige Herangehensweise? Also so am Original wie möglich oder eher eine eigene Interpretation des Werkes?
Das ist eine gute Frage. Ich finde eigentlich, ich finde grundsätzlich jede Herangehensweise an einen Coversong valide. Ob man jetzt versucht, nah am Original zu bleiben oder einen Song total durch einen Fleischwolf dreht und extrem verändert. Wenn das Ergebnis geil ist, dann gibt's für mich ehrlich gesagt keine Regeln so. Ansonsten das Einzige, was vielleicht ein bisschen öde ist, also ich sag mal, wenn Hardcore-Bands andere Hardcore-Bands covern, so zum Beispiel, das ist meistens öde so, ja, und das ist dann so ein bisschen, du hast es, glaube ich, vorhin schon mal kurz angeschnitten, also wenn man sich so leicht macht und versucht irgendwie Schulterklopfer und Daumen hoch von der eigenen Szene zu kriegen, ja, Hardcore-Bands, die Madball covern, Alter, fuck off, habe ich halt einfach, das, also langweiliger geht's gar nicht, so, weißt du, ich meine?
Ich mag nicht mal Madball, die Madball covern.
Ja, so ungefähr, ja, also von daher, sowas finde ich immer ziemlich öde, Punk-Bands, die andere Punk-Bands covern, ist natürlich nicht so spannend, aber so grundsätzlich finde ich, gibt es für mich persönlich keine zu strengen Regeln, was Covern angeht.
Also ich finde, wenn man komplett sein eigenes Ding macht und irgendwie mit dem eigenen Sound einen Song interpretiert, ist eigentlich das Geilste, was du machen kannst. Ich gebe dir jetzt aber jetzt bei dem, was du gerade gesagt hast, nur bedingt recht, weil manche Songs, gerade so aus dem Punk- und Metal-Bereich, Hardcore-Bereich, die will man, wenn man sie, also die will man ja auch im Original oder man will die so als Klassiker hören. Ich würde aber soweit, würde dann noch irgendwie sagen, dass das für mich dann aber eher eine Sache in einem Live-Setting ist. Und keiner, da hast du vollkommen recht, keiner braucht eine Coverversion von Ace of Spades oder von Refused Song oder so, die genauso gespielt sind wie das Original, weil du wirst niemals annähernd an das Original rankommen. Ich finde jetzt aber, wenn eine Band irgendwie in einem Live-Kontext einen Song covert, so gerade aus dem Punk- oder Metal-Bereich, dann finde ich das vollkommen okay, wenn der halt einfach im Original in Anführungsstrichen nachgespielt ist. Einfach, weil es geil ins Set passt, weil die Stimmung geil ist und weil es irgendwie ein geiler Song ist, den alle kennen, um einfach irgendwie mit der Atmosphäre, mit dem Publikum zu arbeiten. Ich finde, das kann auch geil sein.
Kann es auch, aber ich finde, es gibt so ein bisschen Grenzen. Wenn jetzt zum Beispiel Hatebreed Madball covern würden, so, das fände ich dann einfach so, weißt du, wie ich meine? So.
Das ist natürlich echt peinlich und braucht keinen Schwanz, da sind wir uns vollkommen einig. Ich sag nur so, ich finde es in einem Live-Kontext insbesondere nicht falsch, wenn man einen Song von einer anderen Band einfach reinbaut. Und Metallica haben das zum Beispiel gemacht. Sprich hier Misfits und so, oder Diamond Head und solche ganzen cool. Sachen. Einfach gespielt. Genau, weil es einfach geil ballert und weil es Spaß macht. Das finde ich vollkommen okay. Wenn man sich aber hinsetzt und ins Studio geht und das auf Platte rausbringt, dann erwarte ich, das muss nicht immer eine Neuinterpretation sein, aber ich erwarte, dass das mehr nach deiner eigenen Band klingt, als dass es nach der Band klingt, die du coverst.
Verstehe, ja.
Das ist mir dann schon wichtig. Also ich will, weil sonst ist es ja wirklich nur nachgespielt. So, also wenn du einen Song komplett selber interpretierst, wie jetzt zum Beispiel beim Hurt-Beispiel von Nine Inch Nails, okay, das ist natürlich die Königsdisziplin. Aber ich finde es auch okay, wenn Bands einfach eine harte Band nachspielen. Aber ich will dann nicht, dass es klingt wie die harte Band, die gecovert wurde, sondern dass die DNA der Band, die gerade eine Fremdkomposition spielt, erhalten bleibt.
Ja, gehe ich mit, auf jeden Fall.
Funktioniert aber nicht immer, denn die Frage, die sich aufstellt, ist natürlich, wann wird aus einer Coverversion nicht mehr eine Huldigung, sondern einfach Blasphemie, Alter?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich finde grundsätzlich, ich finde es blasphemisch zu covern, wenn es, wie wir auch vorhin schon mal kurz angeschnitten haben, wenn es so ganz offensichtlich Clickbait ist. So, ich erinnere mich zum Beispiel, in den späten 2000ern haben ständig irgendwelche Metalcore-Bands auch gerade in Deutschland dann angefangen, Rihanna zu covern und so ein Shit. Einfach nur, also und auch so aktuelle Hits von Rihanna covern, wo du einfach weißt.
Ja, das Thema hatten wir ja schon. Witzig, so geht gar nicht. Witzig ist, in Coverversion geht gar nicht.
Es ist nicht mal witzig gemeint gewesen. Es war wirklich reiner Clickbait. Einfach so, oh. Ja, wir covern jetzt hier einen super erfolgreichen Popsong, während dieser noch aktuell ist, damit Leute, die den bei YouTube in die Suchleiste eingeben, über unser Metal-Cover stoßen und wir schön viele Plays bekommen.
Können eine Kauleiste haben.
Ja, das wäre auf jeden Fall angebrachter, ja. Also das fand ich schon immer ekelhaft, wenn das so durchschaubar ist. Und da gab's, das war eine Zeit lang sehr, sehr hip in dieser sowieso Kulturen Rohrkrepierer-Szene.
Kulturlosen Metalcore-Szene. Ja, das ist, ja, das, also da bin ich bei dir. So, das ist, braucht wirklich über, so, das ist aber also, ne, witzig, okay, ich komme auf dieses witzig, das ist auch total angesagt, das machen immer noch Bands, die es witzig finden, zum Beispiel einen Schlager auf hart zu spielen. Oder einen Popsong auf hart zu spielen. Es ist null witzig, nope. Alter, es ist nur nervig. Das ist also, oh, da reg ich mich auf, Alter, das ist total ungeil. Also solltet ihr mit der Idee spielen in eurer Setlist, ey, und ihr seid gerade eine neue Band und so, ey, komm, jetzt spielen wir mal hier, wann wird's wieder richtig Sommer oder sonst was, auf hart und so, Alter, lasst es einfach bleiben. Es ist nicht witzig. Dankt mir später. Aber was ist noch so richtig blasphemisch? Ich habe das ja vorhin schon gesagt, also Puddle of Mud, die eh immer so als so ein Wurmfortsatz, als so eine Steißgeburt eines mit Nirvana-Klons verschrien waren, was sie ja auch sind. Ich habe ja mal eine Nirvana-Coverband hier in Gainesville gesehen vor 60 Leuten, wo der Gitarrist von Puddle of Mud mitgespielt hat. Und das muss man sich mal geben. Wahrscheinlich für irgendwie $80 Gage oder so. Viel zu fucking hart und das About a Girl Cover von denen, das ist schon, Alter, das ist für uns witzig, aber wäre ich Kurt Cobain, würde ich mich erschießen. Moment mal. Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich sag mal so, klar, Blasphemie ist, wenn man es einfach nicht drauf hat. Und das ist ja das Problem bei Puddle of Mud. Die haben es halt einfach überhaupt nicht drauf. Der Sänger kann keine dieser Noten irgendwie halten. So, das ist natürlich Ja, aber gut, das gilt ja für alles, geht ja nicht nur für Cover. Wenn du als Band scheiße bist, bist du halt scheiße.
Aber hast du noch ein Beispiel für so richtig blasphemische Sachen, die, wo du sagst, so Alter, ich will mein Leben zurück?
Nach den Negativbeispielen von vorhin wie Eni van de Maiklok, ich glaube, tiefer kann man nicht sinken, ehrlich gesagt.
Ja, guter Punkt. Wir werden, aber wie gesagt, haben wir vorhin schon, knallt es in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt, was euch noch einfällt, fällt, weil vieles fällt euch ein, was uns nicht einfällt. Und das wollen wir natürlich wissen.
So sieht's aus.
Welche Bands hat man durch Coversongs von Bands, die man eigentlich schon gut findet, entdeckt? Hast du da Beispiele?
Ist mir so richtig nichts eingefallen. Das ist einer dieser Punkte, der mir so nagt, ja, im, wo ich die ganze Zeit denke, so Alter, es liegt mir auf der Zunge und ich komme einfach nicht drauf. Lass du doch mal was hören.
Ich habe die Platte jetzt schon ausgiebig besprochen oder angesprochen. Es ist halt die Learning English von den Toten Hosen. Ich habe danach tatsächlich, es war wahrscheinlich auch so ein Bildungsauftrag vom Team Hosen, ich bin danach in den Laden gegangen und habe mir von all den Bands Platten gekauft und ich fand die auch ausnahmslos alle geil. So, also das hat total gut geklappt. Das war ja so eine richtige so ein Tribute, so eine Compilation irgendwie. So weißt du, und das hat, fand ich mega.
Ja.
Also das hat total gut funktioniert und dadurch bin ich auf Bands aufmerksam geworden, die ich bis heute liebe. Auf jeden Fall. Mhm. Aber ansonsten fällt mir jetzt auch nicht so richtig viel dazu ein.
Mir fällt ein Beispiel doch noch ein, und zwar unorthodox. Es gibt so eine, ja, ich weiß gar nicht, so eine Space-Rock-Band namens Hum. Und die wurden mal in den 2000ern von der Hardcore-Band Evergreen Terrace gecovert. Die haben nämlich mal auch so eine Cover-EP rausgebracht und die haben Stars von Hum gecovert. Und ich war vorher nicht vertraut mit der Band und bin heutzutage großer Hum-Fan auf jeden Fall. Also das war, ist mal ein Beispiel. Die haben auch, Evergreen Terrace haben auch Smashing Pumpkins gecovert. Also da waren so zwei, drei sehr gute Songs drauf und ein paar Whatever-Songs, aber das Hum-Cover hat mich tatsächlich auf Hum gebracht. Dankbarerweise.
Wie, was ist dein All-Time-Favorite-Cover-Song? Kannst du das sagen? Hast du so ein All-Time-Favorite?
Ja, es ist, wie vorhin schon gesagt, If Only Tonight We Could Sleep von Deftones, das Cure-Cover.
Krass. Der erste Song, den du heute angesprochen hast, der ist es bei mir, Nothing Compares to You von Prince im Original von Sinead O'Connor. Mhm. Ist auch so ein Song, Alter, der trifft mich immer sehr, sehr hart. Also wahnsinnig. Auch das Video dazu, eins der besten Videos der Welt. Die ist einfach nur ihr Gesicht. Mhm. So, also finde ich bis heute wirklich unparalleled. Wirklich, wirklich guter Song. Hast du selber mit deinen Bands viel gecovert oder in deiner musikalischen Karriere? Und wenn ja, was waren da die ausschlaggebenden Punkte?
Ja, ich habe viel gecovert. Direkt ab meiner ersten eigenen Band, Acid Breath, wir haben mal auf einem Nirvana-Cover-Konzert gespielt in Berlin.
Wo war ich da? Mit Puddle of Mud hoffentlich.
Ja, du warst bei Puddle of Mud und hast vorgesungen im Proberaum. Nee, es gab in Berlin im Kesselhaus so eine Veranstaltung, die hieß A Tribute to Nirvana oder so, ja, und ja, furchtbar. Und da haben halt nur so Local Bands gespielt aus Berlin. War knallvoll, irgendwie 700 Leute oder so.
Alter, Alter, mehr als bei Puddle of Mud.
Definitiv, hat richtig gezogen damals die Nummer so. Und jede Band hat irgendwie zwei Songs covern können. Und mir war so, als wenn da eine größere Band dabei war, ich erinnere mich aber nicht mehr so genau. Jedenfalls war das natürlich alles super hektisch, zwei Songs spielen und ich weiß leider nicht mehr genau, welche Songs wir von Nirvana gecovert haben. Es waren beides sehr, sehr kurze, sehr punkige Songs, so diese deren anderthalb Minuten Songs. Ich komme einfach nicht mehr. Einer war von der, vielleicht waren sogar beide von der Bleach, ich weiß es nicht mehr genau, aber sehr kurze Songs, punkig. Hat Spaß gemacht und ja, ansonsten, ich habe mit jeder Band eigentlich Coversongs gemacht. Mit Farewell to Words haben wir Live-Covers gemacht, und zwar einmal Nerdy von Poison the Well und dann Memphis Will Be Laid to Waste von Norma Jean. Mit W-Farm haben wir, also War from a Heartless Mouth, haben wir sehr viel auch gecovert. Wir haben aufgenommen, haben wir Cover von Deftones, haben wir den Song Hexagram gecovert, mag ich auch nach wie vor, die Coverversion. Will Haven haben wir gecovert, dann unsere Kumpels von Burning Skies auf einer Split und die haben uns gecovert, live haben wir Final Prayer gecovert, auf Tour mit Final Prayer auf der Berlin Angst Tour. Und ansonsten haben wir auch immer mal so Referenzen eingebaut. Ich habe zum Beispiel Gangster-Lyric-Referenzen eingebaut in Songs, MF Doom-Lyrics eingebaut in Songs und so. Und jetzt mit Nightmare haben wir Godflesh gecovert auf der Remix-Platte von unserem letzten Album. war das Godflesh-Cover mit drauf. Nur auf der Vinyl-Version gibt es nirgends digital.
Also ein Man of Taste hier natürlich, Simon, natürlich nur geile Sachen gecovert. War bei mir ähnlich. Meine erste Band, meine allererste Band mit Buzzy waren ja die Metal Corps, die Metal-Polizei, um in der Szene halt für Ordnung zu sorgen, habe ich schon öfters besprochen hier. Da haben wir halt Fight Fire with Fire von der Ride the Lightning von Metallica gecovert. Buzzy hatte eine E-Gitarre und hat das Intro von Ride the Lightning gespielt und dann nur irgendwelche random Akkorde und ich habe den Text geschrien. So, war ziemlich gut, ein gutes Cover. Ich muss mal gucken, ob ich das noch finde. Mhm. Und ansonsten habe ich nie wieder irgendwas gecovert. Ich habe mal alleine, als ich noch so Singer-Songwriter-mäßig unterwegs war, habe ich mal, ich weiß nicht, wie der Song heißt hier, I Can See Clearly Now, weißt du, The Rain Has Gone, vom Cool Running Soundtrack, vom Abspann gecovert. Alleine mit einer Akustikgitarre. Das einfach, weil bester Film aller Zeiten und auch einfach geiler Song. Und ansonsten habe ich nur, vor ein paar Jahren haben wir ja auch eine Cover-EP rausgebracht mit Manta, Grunge Town Hooligans 2. Und da war der Aufhänger auch ganz genau so, ne? Wir wollten halt einfach zeigen, okay, was war unsere musikalische Sozialisation, wo kommen wir her? Und vielleicht den Hörerinnen und Hörern auch ein paar Bands aufzeigen, die sie vielleicht selber gar nicht so auf dem Schirm hatten. Und das hat, glaube ich, extrem gut geklappt. Manche Songs sind sehr anders als das Original, manche sind sehr nah am Original. Aber ich glaube, das haben wir haben es geschafft und das haben auch die Reviews gesagt, dass wir immer nach Manta klingen. Und ich glaube, das sollte immer das Minimum sein, was man versuchen sollte.
Ja, absolut.
Ansonsten, und da haben wir ja wirklich auch Bands genommen, weißt du, viele Leute ordnen die Band dann natürlich auch im Metal-Kontext ein und ich fand das bei euch vielleicht auch mal eine gute Gelegenheit, um zu zeigen, wo man eigentlich selber irgendwie musikalisch herkommt oder was einen geprägt hat. Ne? Man kann was über seine Band preisgeben. Und bei uns war das ja ganz viel so Riot Girl Zeug und halt Noise Rock, Jesus Lizard, Mudd Honey, Grunge Zeug, Mazzy Star, Sonic Youth und solche ganzen Geschichten. Und also ich finde zum Beispiel die 100% Version von Sonic Youth ist sehr, sehr eigen geworden. Finde ich extrem gut geworden. Bin ich stolz drauf. Und vorher tatsächlich nie irgendwas gecovert. Und wir haben jetzt tatsächlich mit Manta auch wieder zwei neue Covertracks einfach just for fun aufgenommen. Die werden irgendwann mal rauskommen. Kann ich noch nicht zu viel zu verraten, aber das hat auf jeden Fall Bock gemacht, weil es auf jeden Fall quick und dirty ins Studio und einfach reingekloppt. Wir wurden mal gefragt, das ist schade, dass das nicht geklappt hat, weil wir einfach keine Zeit hatten. Refused, der Drummer von Refused hatte mir eine E-Mail geschrieben und meinte, ob wir Lust hätten, Refused-Song zu spielen für so eine Compilation-Platte von denen. Das hat dann halt leider zeitmäßig nicht geklappt. Das wäre natürlich eine große Ehre gewesen, aber wir hatten keine Zeit.
Ja, so kann's gehen. Was anderes, Hanno, wie stehst du zu so Cover- und Tribute-Compilations?
Ja gut, also wie gesagt, es gibt ja zwei Sachen. Also entweder, dass ganz viele Künstler eine Band covern oder dass eine Band ganz viele andere Künstler. Das habe ich jetzt hier, wie gesagt, die Learning English so. Das finde ich bis heute mega geil, weil sie mir die Tür zu ganz vielen anderen Bands geöffnet hat. So. Und ansonsten, so, ich kenne gar nicht so viele Compilations, um ehrlich zu sein, wo ganz viele verschiedene Künstlerinnen und Künstler eine Band covern. Wir wurden vor ein paar Jahren mal gefragt, ob wir, halte ich fest, einen Song von Selig für so eine Compilation beitragen wollen. Hätte ich auch total gerne gemacht, hatten wir aber auch keine Zeit zu. Kennst du irgendwie so Compilations, die geil sind?
Nicht so richtig, muss ich gestehen. Also doch schon, aber eher so undergroundige Compilations. Es gab vor ein paar Jahren meine eine Helmet-Cover-Compilation, da waren ein paar ganz coole Songs drauf. Grundsätzlich, was mir dazu sonst einfällt, sind eher, wenn Bands so Coveralben machen. Wir hatten ja schon vorhin die Garage Inc. von Metallica angesprochen. Deftones hat eine Compilation, die heißt einfach Covers. Da sind all deren Cover oder fast alle von deren Coversongs drauf. Rage Against the Machine, Renegades, absolutes
großartiges Album.
Mega gut.
Renegades of Funk. Einer der besten Songs überhaupt, Alter.
Alter, mega. Ja, also Kick Up the Jams.
Kick Out the Jams.
Kick Out the Jams.
Im Original von MC5. Natürlich auch ein ohne Ende. Alter, gut, dass du das ansprichst, Simon. Props an dich. Eine unserer gemeinsamen Lieblingsbands, Silverchair, haben auch eine Coverversion von Kick Out the Jams, die auch mega ist. Die gibt's nur live, glaube ich, auch nur als Videomaterial in Melbourne von 2000 oder so. wie der den Song singt, Wahnsinn. Also, und die Rhythm Section von Silverchair ist ja für mich auch eine der besten überhaupt im Rock, so wie der Drummer und der Bass zusammenspielen. Hört euch das auch mal an, richtig gut. Also MC5 kann man scheiße covern, kann man aber auch im Falle von Silverchair und Rage Against the Machine sehr, sehr geil machen.
Dann, wie schon angesprochen, Mark Kozelek, What's Left of the Moon, wo er diverse AC/DC-Songs covert, die absolut... wie soll ich sagen, most dedicated Coverplatte, die ich kenne, ist von der Hardcore-Band Damnation AD, die einfach komplett die Pornography von The Cure gecovert haben, front to back.
Geil. Also, ist die gut? Ist es gut geworden, das Coveralbum?
Ich find's solide, sagen wir mal so. Es ist, ich find's schwierig, The Cure zu covern, als Hardcore-Band The Cure zu covern, limitiert natürlich im Sound so ein bisschen, aber ich find's cool. Es ist ein cooles Experiment. Aber würde ich jetzt als Platte bewerten, würde ich sagen, ja, ist alright so. Aber halt krass konsequent, finde ich schon irgendwie, ist irgendwie ein geiler Move zu sagen. Wir covern einfach die ganze Platte und nehmen das auf und bringen es auch raus. So.
Hast du den Song, den du mehr gerne gecovert hättest oder immer noch covern würdest, aber bisher keine Gelegenheit hattest? Oder es einfach nicht gemacht hast?
Wir haben mal angefangen mit Nightmare. Alles ist gut von Deutsch-Amerikanische Freundschaft versucht. Wir haben versucht, den Song zu covern.
Nice.
Nicht sehr einfach. Wir haben halt diese Synthesizer-Melodie versucht, auf der Gitarre zu spielen. Das klang dann alles sehr nach Meshuggah. Aber diesen leicht gewarpten Effekt dieses Synthesizers zu reproduzieren, hat sich als sehr, sehr schwer rausgestellt. Und somit klang das alles sehr steif und sehr... Ja, ich weiß nicht. Es hat einfach nicht so richtig funktioniert.
Gehört auch ein gewisses musikalisches Talent dazu, nicht nur eine Coverversion zu machen, sondern auch zu erkennen, wenn man es nicht getroffen hat.
Auf jeden Fall.
Und dann davon wieder zurückzutreten, sozusagen, so, okay, haben wir aufgenommen, ist nicht das, was wir gehofft haben. Damit tun wir weder uns noch dem Originalen Gefallen. Also ziehe ich meinen Hut vor.
Ich würde es gerne trotzdem nochmal probieren, um ehrlich zu sein. Es muss nur irgendwie in einen anderen Kontext gebracht werden. Es kann nicht nur stumpf Drums, Gitarren, Bass sein. Da müsste mehr passieren, um dem Cover gerecht zu werden. Aber ich finde den Song nach wie vor so Bombe, dass ich ihn wirklich unbedingt gerne covern wollen würde.
Aber gerade bei so Studio-Sachen kannst du auch einfach ein Sinti reinknallen. Das ist doch gar nicht wichtig, ob ihr das jetzt live auf die Bühne kriegt oder so.
Nein, darum geht's auch nicht. Es hat aber auch, ich sag mal so, im Studio ist immer so eine Sache. Wir haben den Song, glaube ich, versucht auf unserer ersten Platte zu covern. Und da war es halt so, das Studio war halt mein Computer bei uns in Florida so. Und ich saß halt mit Paul da und wir haben es versucht so. Natürlich auch mit einem starken Limit, was die Zeit angeht, die wir hatten. Wir hatten halt 2 Wochen, in denen Paul da war und mussten so viel wie möglich schaffen. Und diesem Cover gerecht zu werden, haben wir in der kurzen Zeit nicht geschafft. So. Also so einfach kann man sagen. Ich würde aber den Anlauf durchaus nochmal wagen mit mehr Zeit. Wir arbeiten auch an einem anderen Cover. Weiß ich noch nicht, ob das geil wird. Auch sehr ambitioniert, will ich jetzt noch nicht drüber sprechen. Weil... Ja, entweder, weil es kann halt auch einfach sein, dass es auch wie bei Alles wird, Alles ist gut, dass das wieder so eine Nummer wird, die einfach zu ambitioniert vielleicht. Weißt du, gibt's ja auch. Manchmal nimmt man sich Sachen vor, die einfach nicht hinhauen.
Passiert schnell, gerade bei Coverversionen. Mir schwebt seit Ewigkeiten ein Cover von Barclay James Harvest vor. Him, kennst du bestimmt den Song. Wenn du ihn hörst, kennst du ihn. Es ist so ein total episches Ding von so einer 60er, 70er Jahre UK-Band, so eine Rockband. Anti-Drogen-Song, klingt wie so ein christliches Lied, ist aber ein Anti-Drogen-Song, Wahnsinn. Also sehr, sehr hypnotisierend. Barclay James Harvest mit Hymn, wie die Hymne. Hört euch das mal an. Das ist auf jeden Fall ein absoluter Killer-Song, weil der eigentlich ganz, ganz viel Platz für Interpretationen schafft. So gerade so, was so dronige Sachen und so angeht. Hör dir das mal an, bin auf deine Meinung gespannt. Es gibt ja nun auch Bands, die sich komplett den Covern verschrien haben, so reine Coverbands. Wie stehst du dazu?
Ja, wie stehe ich dazu? Im Grunde genommen, für mich hat das immer sehr was Stadtfestmäßiges. Ja, Coverbands.
Ganz ohne Frage.
Ja, keine Ahnung. Ich kenne auch keine coole Coverband.
Es hat auch immer eine gewisse Tragik, die mitschwingt, ja, weil es oft halt sind, so, für mich waren das immer die, die es nicht gepackt haben mit der eigenen Mucke, so, ne, das ist, Mucke ist auch so ein Covermusiker, ich hab noch eine Mucke um 16 Uhr und dann noch eine um 21 Uhr, Karnevalbands und so, Ich habe das früher immer sehr belächelt als junger Mensch und hab gedacht, so, Alter, das ist total albern, das ist was für alte Daddies und so. Mittlerweile denke ich aber so, ey, wenn du gar keine Ambition hast, selber jetzt irgendwie Profimusiker zu sein, was spricht dagegen, sich zu treffen mit deinen besten Freunden und halt einfach deine Lieblingsmusik nachzuspielen, weil es einfach Bock macht.
Klar.
Ich bin da mittlerweile viel, viel entspannter. Und Coverbands zu belächeln und albern zu finden, hat natürlich wie so oft viel mehr mit dem eigenen Ego zu tun, weil man das Gefühl hat, jemand nimmt einem was weg. Irgendwas, was einem heilig ist, wird von anderen benutzt und durch den Schmutz gezogen. Es gibt natürlich Momente, wo man sagt, so Moment, hier reicht's jetzt, das ist wirklich finster und Blasphemie. Aber lass die Leute einfach machen, was sie wollen. Und heute sehe ich das halt, wie gesagt, etwas anders. Und ich gehe sogar so weit, ey, stell dir mal vor, es gäbe eine richtig, richtig gute Coverband, Simon, die total unpeinlich richtig geile Songs covert von Bands, die du echt magst. Also das wäre doch eigentlich richtig gutes Entertainment. Vielleicht mache ich das sogar. Vielleicht ist das meine nächste Aufgabe, eine unpeinliche Coverband auf die Beine zu stellen. Das passt jetzt natürlich nicht für alle Mucke. Es gibt jetzt natürlich... Also ich kann mir jetzt nicht zum Beispiel vorstellen, dass es eine Coverband gibt, die jetzt irgendwie so, wie sagt man, total dissonanten Death Metal von ganz vielen verschiedenen Bands im Repertoire hat und wer soll sich das anhören? Aber es gibt ja zum Beispiel, also ne, was spricht dagegen eine Band, die jetzt einfach ein paar Metal-Songs spielt, die halt einfach nicht peinlich sind? So, weißt du so, und die einfach geil dargeboten sind. Und selbst wenn ich da jetzt selber nicht vielleicht als Gast wäre, aber... Ey, wie oft würde ich lieber eine richtig gute Coverband sehen, die richtig gute Songs spielt, die auch total mit offenen Karten spielt. Ey, wir spielen nur andere Mucke, um andere Leute zu entertainen, um das Publikum, als beschissene Bands, die ihre beschissenen eigenen Songs spielen wollen. Also, ich würde ich oft eintauschen.
Ich komme da gerade wieder darauf zurück, wie ich vorhin gesagt habe, es gibt nichts Belangloseres als Hardcore-Bands, die Madball covern, aber ich glaube, eine Hardcore-Coverband würde sowas von ziehen. Auf Tour könnte jede, weißt du, wenn eine Band, die wirklich nur diese ganzen Szene-Klassiker spielt irgendwie, ich glaube, das würde immer Abriss sein. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, das geht im Metal, im Punk, im Hardcore würde das überall funktionieren. Vielleicht mache ich das mal wirklich. Tu mich mit ein paar Leuten zusammen und ich muss dann auch nicht mehr meine eigene Mucke schreiben oder so.
Furchtbar.
Sondern halt einfach nur noch so, ja, ist echt furchtbar. So einfach nur noch irgendwie auf die Bühne gehen und zu spielen, weil man selber, man kann auch besoffen sein, man kennt die Songs aus dem FF und dann sonst, wenn man mal vergeigt, singen die Leute mit und so. Ja. Also irgendwie, also ich habe meine Meinung dazu sehr, sehr geändert. Aber ich gebe dir recht, ich kenne nicht eine gute Coverband. Kenne ich jetzt auch nicht.
Ja.
So. Also ich kenne nur so irgendwie, kenne das noch von früher, wo die Daddies von Kumpels irgendwie alte Oldie, so Oldie-Coverbands auf dem Stadtfest für so Boogie-Woogie und Bratwurst. So. Aber selbst das sei ihnen gegönnt, solange es ihnen Spaß macht.
Ja, natürlich.
Ja, Simon, wie kommen wir jetzt hier raus? Eigentlich hatten wir, welches Cover ist das besser als das Original? Haben wir jetzt eigentlich besprochen. Was gibt's sonst noch zu sagen zum Thema Covermusik? Coversongs?
Nix. Es gibt nichts zu sagen. Außer dass Celine Dion die schlimmsten Coversongs überhaupt macht.
Was mir bei dem Johnny Cash Hurt-Song noch auffiel, egal ob in der Johnny Cash-Version oder in der Originalversion von Nine Inch Nails, ey, was mir gerade bei so einer Folge, einer Vorbereitung, wenn man dann irgendwie sich, wenn man die ganze Mucke, über die man redet will, im Vorfeld nochmal checkt, also es gibt einfach so viele Meisterwerke da draußen, Simon, die einen Demut erblassen lassen. Und
ja,
manchmal frage ich mich dann so ein bisschen, ob man selber irgendwie irgendwas auch nur annähernd geschaffen hat, was für die Ewigkeit ist. Das weiß man jetzt nicht, ob man selber Songs geschrieben hat, die irgendwelchen Leuten genug bedeuten. Ich meine, wir sind offensichtlich keine Popstars, weder du noch ich. Aber wir haben ja jeder schon auch viel Musik released und gemacht und Platten gemacht. Also ne, wenn man sich dann so einen Song wie Hurt oder so anhört, ich bin da auch gar nicht, neidisch ist das falsche Wort, aber ich bin da sehr, sehr demütig und ich denke dann schon darüber nach, was hinterlasse ich eigentlich von meinem musikalischen Schaffen? Anders als ja irgendwie so ein paar Underground-Platten. So, weißt du, wie ich meine? Also es ist schon, ich frage mich schon so, gibt es irgendwelche Songs, die irgendwie vielleicht so altern, dass Leute in 20, 30 Jahren auch noch sagen, Alter, kannst du dich an den Song erinnern von Simon oder den hat Hanno mit deiner Band geschrieben oder so. Das würde mich total freuen, aber ich weiß einfach nicht, ob es so ist. Und
du unterschätzt es so ein bisschen. Du sagst jetzt in 20, 30 Jahren, überleg mal, wenn ich zurück überlege, welches Jahr mit 2024, 2007, 2006 haben sich WFAM gegründet. Hören die Leute ja auch noch.
Ja.
Weißt du, ich meine, wir sind fast bei 20 Jahren und die Leute hören es noch. So, von daher, natürlich hat das nicht das Niveau von Nothing Compares to You oder so. Den Anspruch will ich hier überhaupt nicht erheben. Wäre ja auch lächerlich so. Aber nichtsdestotrotz heißt es ja nicht, dass es nicht für Leute auch eine Relevanz hat, die Dekaden anhalten kann.
Ich hoffe aufs Beste. Wäre ja schön, wenn ein bisschen was übrig bleibt.
Ja.
Da spricht wieder das eigene Ego. Man will jemand, man will gerne irgendwie etwas für Leute sein. Man macht ja, also ne, es ist auch immer so, wir machen Mucke nur für uns. Nee, man will auch Mucke schreiben, die Leute geil finden, oder nicht?
Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber meine Vorstellung ist immer, ich will Musik machen für mich und Leute wie mich.
Ja, fair enough. Aber du willst natürlich, dass deine Musik, die du rauspackst, gemocht wird. Auch wenn es auch nur Leute wie du sind.
Ja, auf jeden Fall.
Aber du möchtest ein Publikum haben, ja. Gut, Simon, danke für ein herzliches Gelächter. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt ein paar Sachen im Positiven wie auch im Negativen nochmal zurück ins Gehirn dreschen müssen.
Mach das.
Checkt die Songs aus, die wir heute benannt haben. Wenn euch irgendwelche Sachen einfallen, die wir vergessen haben, knallt sie in die Comments. Ansonsten, Simon, alter Vater, wir sehen uns bald in Mannheim beim Guitar Summit und wir hoffen natürlich, dass wir auch viele von euch dort sehen. Wir freuen uns drauf. Ja, danke für eine geile Folge, Simon. Bis später.
Dito, ciao.
Serve one master, that is destruction.